Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit TätowiererInnen und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
Und das ist unsere nächste Folge.
Wir fangen jetzt nochmal an. Unsere nächste Gästin sitzt vor uns und das ist Sophia, bei Instagram auch Stick and Choke. Hallo.
Hi.
Hi.
Warum denn Stick and Choke?
Uft,
ist das eine einfache Frage? Das ist doch die einfachste Einstiegsfrage, ne?
Geht so, weil ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also es war irgendwann mal einfach ein richtig schlechter Witz und der Account heißt auch nur so, weil ich halt damals halt auch nicht dachte, dass es wirklich mein Tattoo-Account wird.
Ach, okay.
Und dann habe ich das halt damals nicht geändert und irgendwann wollte es auch schon ein paar Mal ändern, aber irgendwie wollten das dann die Leute nicht und dann habe ich es ein paar Mal versucht. Ich glaube, meine Alternativvorschläge wären auch alle richtig dumm.
Ich wollte gerade sagen, waren die auch eher spaßig oder wäre es dann was ganz Ernstes, dein Vor- und dein Nachname?
Nee. Ich kann mich an die meisten, glaube ich, gar nicht erinnern. Ich glaube, irgendwann, also bin ich auch froh, dass ich nicht gemacht habe, wäre dann, was wäre das so, Goblin Goo oder so, keine Ahnung, halt irgendwie so ein
Fantasy-Namen. Ja. Ja, okay.
Na, nicht unbedingt wegen Fantasy, aber einfach irgendwas anderes so. Aber nee, durfte ich am Ende nicht. Und jetzt habe ich mittlerweile Merch, also mittlerweile darf ich es halt auch einfach nicht mehr ändern.
Jetzt bist du Sklave dieses Namens.
Ja, sozusagen. Das ist jetzt halt einfach so.
Ja, das haben wir hier bei vielen. Wenn man dich fragen würde, was du für einen Stil tätowierst und du dich nicht von den gängigen Begriffen sozusagen bedienen darfst, was würdest du beschreiben? Wie würdest du beschreiben, wie dein Tattoo-Stil aussieht?
Normalerweise, das ist jetzt nicht wirklich ein Stil, aber normalerweise kann ich halt einfach Handpoke sagen, so weil es halt Handpoke ist. Aber ich denke mal, das ist ein gängiger Begriff.
Und von der Optik, also einzukategorisieren in irgendeine...
Ohne Tattoo-Begriffe?
Ja, das ist immer schwierig, ne?
Mit so wenig wie möglich.
So wenig wie möglich.
Boah, wenn man jetzt keine Tattoo-Begriffe nennt...
Oder keine kennt. Das ist, wenn du es jetzt einen 90-jährigen Menschen erklärt, der so noch nie was mit Tattoo zu tun hat.
Der nicht weiß, was ein Traditional ist oder was irgendwas ist.
Das wären dann... Oh, keine Ahnung, ich finde die Frage voll schwer. Von Optik vielleicht Sachen, die eher ein bisschen melancholisch, dramatisch aussehen, sich ein bisschen am realistischen orientieren oder mit realistischen Elementen und in einer minimalistischeren Formsprache vielleicht.
Mhm. Sehr schön beschrieben. Ja? Okay. Ja. Total, auf jeden Fall. Alle Tätowierungen, die man bei dir auf dem Account sieht, sind Stick and Poke gemacht, wirklich?
Auch? Nee, nicht
oder
mehr.
Nee.
Nicht mehr. Die meisten, aber ich habe schon immer mal ein bisschen was mit Maschine gemacht. Am Anfang, als ich an einem Studio angefangen habe, habe ich halt meine Linien, wenn es mal welche gab, gerne mit der Maschine gemacht.
Mhm.
Einfach, weil ich Linien-Handpoken halt nicht spaßig fand. Also da habe ich halt überhaupt nicht die Konzentration für und die Patience. Und genau, und dann fand ich halt den Kontrast aber auch cool. Maschinenlinien und Handpoke-Shading.
Mhm.
Hab so auch ab und zu die gehandpoked, einfach weil ich mich mit Handpoke dann doch wohler fühle. Aber ich wollte auch immer mal ein bisschen was mit Maschine machen. Und hatte so über die Jahre immer mal so kleine Anfänge.
Mhm.
Aber die haben sich dann immer so ein bisschen im Sand verlaufen, weil man dann mal damit anfängt und dann mal wieder einen Monat gar nicht. Und dann, weiß ich nicht, irgendwie ist Handbook dann auch so mein kleiner Safe Space.
Mhm.
Und dann tendiere ich halt auch immer wieder dazu zurückzugehen. Und jetzt seit, ich glaube, ein bisschen über einem Jahr habe ich es mal geschafft, da wirklich einfach konsequenter dran zu bleiben. Und ich Handbook auf jeden Fall immer noch mega gerne und auch sehr oft. Aber macht tatsächlich auch immer mal mehr mit Maschine. Und ich glaube, zurzeit sogar echt die meisten mit Maschine, aber auch nur, weil, und das kann ich auch irgendwo verstehen, manchmal hat man auch Kunden, die kommen dann vielleicht auch echt oft. Und wenn die jetzt die Wahl haben zwischen Handbook und Maschine, dann sagen manche schon halt einfach gerne Maschine, weil dann sitzen sie halt nur eine Stunde da.
Aha, so wegen der Zeit.
Anstatt? Was ist so das Doppelte?
Nee, kommt drauf an. Also manche würden, glaube ich, dann auch echt... Gott, wie sage ich das denn jetzt? Skip-Motive, die dauern echt nicht lange. Also wenn ich mal so einen kleinen Schädel mache oder so, vielleicht eine Stunde, maybe. Und
Hand gepokt.
Mhm. und dann halt Open End, so, also keine Ahnung.
Aber es gibt, also, wir hatten noch nie jemanden hier, der hauptsächlich Handpoke, ne?
Oder so viel Erfahrung hat.
Ja. Also es gibt auch 5-Stunden-Sitzungen Handpoke.
Safe, also es gibt bestimmt auch längere, je nachdem, was du halt machen möchtest. Und es gibt aber auch Motive, und das freut mich dann immer insgeheim so ein bisschen, weil man sich als Handpoker dann, oder ich mich zumindest schon immer so ein bisschen nicht schlecht gefühlt habe, aber dafür, dass ich halt lange brauche und dass Handpoke halt einfach so diese Handarbeit ist, freue ich mich schon immer mal, wenn man dann vielleicht ein Handpoke-Porträt macht und das dauert dann, weiß ich nicht, 3 Stunden. Und dann Leute zu sehen, die das mit Maschine machen, aber bei Maschine kannst du auch ein Porträt innerhalb von 1 Stunde machen, du kannst auch 6 brauchen.
Ja.
Je nachdem, welche Technik und wie viele Details. Und so genauso ist es, glaube ich, auch bei Handpoke am Ende. Mit vielleicht mehr Limitationen, dass du halt nicht ganz so schnell arbeiten kannst.
Was würdest du sagen, unterscheidet ein handgepoktes Motiv, Tattoo?
Handgestochen.
Von einem maschinengestochenen Tattoo im Sinne der Optik oder der Qualität? Oder warum du es auch magst oder so. Also gibt es daran auch was, eine Ästhetik, die anders aussieht aus deiner Sicht?
Okay, ich sage das einfach so aus meiner Sicht. Kann auch total sein, dass das Blödsinn ist.
Nee, wir wollen deine Sicht. Deine Sicht.
Aus meiner Sicht heraus, was mir immer gut gefällt, also Handpoke wird schon auch ziemlich smooth. Also am Anfang hat es natürlich mehr diese Textur. Zumindest so wie ich schattiere, smooth das schon so ein bisschen aus. Und das mag ich auch sehr gerne. Aber ich finde immer bis zu einem gewissen Punkt. Das heißt, ich habe mich persönlich immer ein bisschen, die Seite immer ein bisschen besser gefühlt, Motive handzupoken, weil die halt nie zu clean werden konnten. Und demnach traue ich mich auch mehr ran an Motive, die vielleicht so auf dem Grad zu kitschig sind, aber weil die halt nicht so clean werden können und immer diese so ein bisschen grainy vielleicht sind, habe ich mich da auch eher rangetraut und fühle mich damit auch eher wohl. Und
also du kannst so sozusagen auch einem sehr kitschigen Tattoo dadurch so eine Roughheit geben oder sowas.
Gröberes als
sozusagen, und dadurch sieht es dann schon nicht mehr so cheesy vielleicht aus.
Ja, habe ich so zumindest in meinem Kopf überlegt.
Nee, wäre mir auch so nicht aufgefallen, es trifft, ne? Dieses grainy, dieses härtere, holter. Ich stelle mir das alles jetzt so typisch realistisch vor, mit einem ganz hellen Grau, ganz weich, und dann würde es schon wieder kippen. Oder hätte es nichts Eigenes irgendwie oder kein Kontrast?
Also ich meine, ich habe in meinen Tattoos schon auch echt sehr oft sehr viel Grau und sehr viel weiche Übergänge, aber ich weiß nicht, irgendwie was daran, und sei es auch nur, wie vielleicht die Linien oder die Umrandung oder so, wenn die so minimal, ich will es nicht fransig sagen, aber es gibt auf jeden Fall Limit in wie clean und wie geleckt es aussehen kann, und das gefällt mir dann voll gut.
Bei welchem Motivwünschen sagst du schon ganz klar, das mache ich mit Maschine? Oder ist das gar nicht so festgelegt, du könntest theoretisch alles machen?
Ich lasse es eigentlich den Kunden entscheiden in meisten Fällen. Also ich glaube, bei einem Motiv mit voll viel Linien würde ich halt schon echt gerne dann eher eine Maschine nehmen, weil wie gesagt, das ist dann halt, es gibt halt voll viele Handpoker, denen das, glaube ich, echt viel Spaß macht, Linien und Mandalas zu handpoken, das ist dann so ein bisschen so ein meditatives Handpoken, glaube ich. Aber meine Konzentration reicht echt nur für so Shading.
Ja.
Und nee, sonst lasse ich meine Kunden das eigentlich entscheiden, was denen lieber wäre. So vom Look oder vom Experience.
Und ah, genau, das halt wollte ich nämlich, dachte ich nämlich, ist das ein Experience-Ding, warum sich jemand für dein Handpoke entscheidet auch oft?
Also bestimmt ein paar, wobei ich sagen muss, aus meiner Erfahrung so in Leipzig und Deutschland nicht unbedingt. Hier habe ich das Gefühl, dass mehr Leute jetzt, wo ich auch mehr mit Maschine anbiete, schneller einfach sagen, nee, mir geht es eigentlich nur um Motiv. Ich nehme das auch voll gerne mit Maschine. Ich hatte halt eher auf Guestbots und so das Gefühl, dass Leute da das vielleicht ein bisschen mehr feiern. Und wenn ich das so vergleiche, habe ich gar nicht so das Gefühl, dass bleiben wir jetzt mal bei Deutschland, Handpoke so zelebriert ist, ein komisches Wort, aber dass es so ausgesucht wird.
Gerne.
Aber für mich, ich kann das jetzt nicht klar sehen, das hast du gerade mit Hand gemacht oder mit Maschine. Der Look ändert sich jetzt so grob ja nicht.
Ich wollte gerade fragen, wenn wir aufs Profil gucken, ob man dann klar Also ob du jetzt zum Beispiel klar sagen kannst, was mit und ohne Maschine tätowiert
ist. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es alles sind. Dann habe ich gelesen mit Maschine und dann habe ich kurz geguckt, muss ich fragen. Kann ich jetzt nicht sehen, aber ich dachte, der Rücken, weiß ich nicht genau, könnte sein, dass er da nimmt, aber da stand drunter, der ist
der neue Rücken, nee, der ist mit Maschine, das ist mein erstes Maschinen-Backpiece, da war ich voll stolz.
Ja.
Und da habe ich jetzt auch nicht so viel Unterschied. Ich habe noch mal eine Frage zu diesem, weil du meintest, Linien ziehen, was ist es da? Was es anstrengender macht als die, auch wenn die Frage doof klingt, aber ich bin, als diese Schattierung?
Na, beim Linienziehen muss man halt so super genau sein. Also es ist halt
du setzt den Punkt
sehr vorbestimmt. Vorhin, ich glaube, Leute, die die ganze Zeit Maschinenhand poken, die machen das halt auch so aus dem Handgelenk raus. Aber das ist mir halt einfach ein bisschen zu konzentriert, zu genau. Und beim Shading, das ist dann halt eher wie Zeichnen. Ich glaube, deswegen bin ich dann auch so beim Handpoken irgendwie mal. Deswegen hat es mir dann auch so viel Spaß gemacht, weil ich, als ich angefangen habe davor, habe ich halt auch voll gerne mit Kohle gezeichnet. Und irgendwie erinnert mich Handpok daran, weil du machst im Grunde ja nur Punkte. Das heißt, am Anfang ist auch ein bisschen egal. Und du bildest es ja so ein bisschen raus.
Ah, ja.
Und du kannst halt einfach echt ein bisschen freier sein. Du gehst einfach nur drüber und so nach und nach modellierst du das und musst halt oder sollst du dann vielleicht auch gar nicht so exakt jeden Punkt setzen.
Genau. Okay, und bei der Linie ist ja, ich habe erst einmal hingepokt, aber das ist sehr gut geworden. Aber es waren nur Linien. Nee, aber da ist es doch so, dass man auf, also mit vielen, also viele Punkte, immer mehr Punkte dazwischen setzt, ne?
Mhm.
Bei einer Linie sozusagen. Und bei, wenn du dann sozusagen Shadings machst, so hast du es jetzt erklärt, dann ist es eher so ein, da füllst du es immer mehr mit einer Punktstruktur und das fühlt sich wahrscheinlich freier an, als diese Linie zu verfolgen sozusagen. Ah, okay.
Und baust du eine Linie so auf? Mehrere Punkte, die du füllst, oder setzt du exakt einen Punkt neben den nächsten?
Ich glaube, man versucht das exakt, aber dadurch, dass die Punkte ja auch so klein sind, muss man ja trotzdem einfach nochmal drüber gehen. Also ich will jetzt auch nicht die Person oder andersrum, mein Gehirn wird nicht so lange mitmachen mit der Konzentration, wenn ich jeden Teil, den ich gerade anfange, auch direkt schon fertig mache. Es gibt Leute, die machen dann eine Linie und die Linie, die gerade handpoken, die ist dann auch einfach schon fertig. Und dann wird mir aber so ein bisschen, ich will nicht sagen langweilig dabei werden, aber ich würde dann einfach noch mal drüber gehen.
Du kommst nochmal zurück an viele Stellen sozusagen.
Genau.
Ah, okay.
Aber bei meinen Versuchen war das auch so, dieses Randtasten. Das bietet sich an und dann, obwohl ich ja mit Maschine gerade Linien ziehen kann, nutze ich es dann auch, mich nochmal ranzutasten und nochmal bei, gut, durch die Maschine, du würdest die Haut ja überarbeiten. Dadurch kannst du nicht ewig rangehen und diese Möglichkeit, immer mal wieder noch eine Korrektur zu machen. Was aber auch wieder zu Fehlern führen kann. Weil man es dann überperfekt haben will und dann, also nach meiner Erfahrung, der Punkt doch neben der Linie ist. Weil mal nicht aufgepasst. Aber gut, und bei der dieses Randtasten ist toll. Und bei einer Schattierung, sind das dann auch mehrere Schichten?
Das sind mehrere Schichten, also wie ich das zumindest mache. Ja. Auch einfach, weil ich verschiedene Nadeln nehme und irgendwie mir auch immer so ein, wie sage ich das jetzt denn am besten, so ein kleines System da schon hinter ist und dass ich dann so verschiedene Muster vielleicht runtersetze, je nachdem welche Nadel, und die dann so ein bisschen overlappe. Und das kann man
ist es geplant oder zufällig?
Naja, mittlerweile ist es geplant, aber ich habe es mir einfach irgendwie zufällig so ausgedacht, glaube ich. Das Schöne bei Handpok war ja irgendwie, dass niemand hier das wirklich so in dem Sinne gemacht hat. Und das war natürlich demnach vielleicht auch irgendwo ein bisschen schwer, aber da hatte ich dann auch weniger Schwierigkeiten, mich da reinzutrauen, weil halt niemand sagen konnte, ich mach's falsch, weil es einfach niemand gemacht hat.
Schlau.
Ja.
Stimmt.
Und da hatte ich demnach auch auf Guestspots, war ich dann meistens auch gar nicht so nervös, wie man hätte nervös sein können, weil niemand halt irgendwie zu mir gehen konnte und sagen konnte, hey, du machst das voll falsch.
Ja.
Weil die es einfach nicht selber machen und demnach auch gar nicht hätten sagen können, wenn ich da irgendwas blöd mache.
Wir machen gleich mal noch, also wir steigen gleich in die Biografie ein, dann springen wir nämlich dann zu den Anfängen sozusagen. Mhm. Aber könnt ihr erstmal das Setup, wie auch immer man jetzt das Setup macht, machen?
Ja, willst du das eigentlich, weil du meintest, du hast für dich da ein System rausgefunden, willst du das veröffentlichen oder ist es eher
geheim?
Bewusst, wie heißt das?
Gatekeepen.
Gatekeepen?
Nee, wie heißt das?
Ja. Nee, dass man so ein eigenes Stil hat. Signature, der nicht verraten, nur in einem Workshop weitergegeben wird. Das, also beides wäre vollkommen okay. Ich meine, das ist gar nicht lustig, sondern ich frage jetzt nach, weil das...
Nee, ich kann das voll gerne erzählen, aber es ist, glaube ich, trotzdem... Also man wird ja auch als Handpoker, glaube ich, noch mehr als sonst gefragt, bei ganz vielen Tattoos, was für eine Nadel benutzt du. Und das kann ich voll gerne erzählen, aber ich glaube, im Endeffekt macht das auch keinen großen Unterschied. Und meine Nadeln, die ich benutze, das sind, ich muss mal kurz zählen, bestimmt bei einem normal großen Handpoke Minimum 6 Nadeln, glaube ich. 6
verschiedene Gruppen.
Genau, und dann so 2 Round Shader. Und soll ich dir auch so richtig die Gruppierung jetzt alle nennen?
Also wenn du willst.
Das lieben wir.
Nee, okay, meine Favorites sind 9er Round Shader, also 30er und eine 15er Round Shader, eine 25er 3er Round Liner und dann je nachdem wie dick die Linien sind, vielleicht noch eine 5er Round Liner und eine 11er oder 9er oder irgendwie was dazwischen, noch so ein paar Liner und vielleicht nochmal eine 3er, maybe, je nachdem.
Also du brauchst auch ein... Wie ist das gestartet?
Das ist so richtig Newbie-mäßig.
Ja, jetzt, ne? Es ist auch irgendwie spannend. Also irgendwie komme ich mir vor, als wenn ich so gar keine Ahnung hätte, aber habe ich ja auch gar nicht. Deswegen ist es auch wirklich lustig zu fragen. Ist das so entstanden, dass du mit einer angefangen hast und die Palette ist so breit geworden? Oder hast du die alle besorgt und hast dich schon minimiert auf dieser Auswahl?
Ich glaube, ich habe mich ein bisschen minimiert vielleicht sogar. Aber am Anfang womit habe ich denn angefangen? Und mein Gehirn ist so ein kleines Sieb, kann ich gar nicht mehr sagen. Bestimmt mit irgendwie einer 5er und dann 9er oder
also
whatever.
Also tendenziell weniger, ja.
Und auf jeden Fall auch nur Roundliner. Und dann habe ich halt irgendwann mal ganz am Anfang versucht, weil man ja immer Single-Needle-Tattoos sieht, die mit der Maschine gestochen sind und die ich immer so schön fand vom Shading, mal versucht, eine Single-Needle zu machen, bis ich gemerkt habe, dass es totaler, also für mich totaler Blödsinn gewesen, weil da muss ich ja wirklich nach jedem Mal poken in meinen kleinen Pottich rein und man kann sich das Leben auch ein bisschen leichter machen und habe dann für mich irgendwie rausgefunden, wie ich ein Tattoo halt auch einfach dann schneller machen kann, ohne dass es halt weniger detailliert aussieht, weil ein bisschen muss man auch im Kopf halten, dass da halt ein Mensch liegt, der nicht unbedingt die beste Zeit hat, während ich ihn mit Nadeln steche und ich könnte jetzt auch ein Porträt nur mit einer 3er machen, muss ich aber nicht. Ich kann halt auch einfach die größtmögliche Nadel immer nehmen für jede Fläche. Und dann halt die kleinstnötige und einfach gucken, dass ich das so mache, dass es trotzdem immer noch fein aussieht, aber ja.
Ah, okay. Dann habe ich auch gleich die Motivation. Du willst es einfach beschleunigen und dafür ist es da. Weil das wäre die nächste Frage, warum so eine Bandbreite? Aber um das zu beschleunigen, verstehe ich.
Naja,
weil
es ja auch unterschiedliche Stilistiken hat, ne? Jede Nadel.
Ja, also ich muss sagen, das, was du gerade gesagt hast, trifft schon zu, außer, dass ich halt noch Round Shader nehme und dann nochmal Roundliner. Also meine Round Shader, die brenne ich halt auch noch ein bisschen auf. Mhm. Das ist so der Geheimtrick gerade, den ich hier verrate. Aber
Das kostet, Leute.
Ich mache damit eigentlich auch einfach so, wie gesagt, so meine Muster. Und ich glaube, wie ich mir erschlossen habe, welche Nadel ich wie benutze. Und das fand ich war immer das, wenn man sagen kann, einfache bei Handpoken für mich, ist, dass man sich ja angucken kann, wie ist die Nadel aufgebaut, was würde ich für ein Muster machen und sich dann überlegen, wie sieht dieses Muster in der Haut aus. Und wenn ich dann halt eine Round Shader nehme, die dann so groß ist, dann kann man sich ja auch überlegen, wie kann man so ein Muster machen, ohne dass es halt, weiß ich nicht, messy aussieht. Mhm. So, was muss ich mit dieser Nadel machen, dass es halt irgendwie gleichmäßig wird. Und dann kannst du halt so Layer machen und wie auch immer. Und genau, das hat dann nochmal, glaube ich, einen anderen Sinn. Ich glaube, andere Leute nehmen dann auch eine Magnum vielleicht für Handpoken. War jetzt nicht so meins, weil ich es schwieriger fand, mit einer Magnum irgendwie gleichmäßige Pattern zu machen.
Genau. Würde ich auch noch nie auf die Idee kommen.
Dachte ich, ist so eine dumme Frage, dass ich es auf keinen Fall frage.
Klassisch japanisch macht, aber ich glaube, das...
Ach so, stimmt. Ja, beim...
Aber ich würde jetzt auch so die Sachen, die ich bis jetzt gemacht habe, sind ja nicht ansatzweise so detailliert, also sind ja ganz einfache Sachen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich an so Realismus-ähnliche Sachen rangehen. Aber so wie ich höre, wusstest du das auch nicht. Also du hast es jetzt nicht von einem Mentor-Mentorin übernommen, sondern einfach ausprobiert.
Ja, basically.
Das finde ich gerade das Spannende, weil ja eigentlich hast du ja immer eine Linie von Menschen, die das davor schon gemacht haben und dann guckst du dir die Tätowierung an, da hat sie sich tätowieren lassen, dann wird sie wohl das von ihr oder ihm haben. Aber jetzt klang es so, hast du es für dich rausgefunden?
Ich habe mich natürlich auch an Menschen orientiert, beziehungsweise habe Tattoos gesehen, die ich cool fand, aber die waren halt immer Maschine gestochen dann eigentlich. Und dann habe ich mir halt einfach überlegen müssen, wie kriege ich das halt auch hin ohne Maschine.
Hast du dich dann ganz klassisch, so wie es die Leute, die jetzt von Anfang an mit Maschine arbeiten, selber aber auch handpoken lassen oft?
Ich habe tatsächlich, glaube ich, nur, muss mal zählen, 3 Handpokes vielleicht von anderen Leuten.
Okay. Auch so in dem Stil, also so detailliert, nee, oder? Mhm.
Das sind alles Linework-Dinger. Mhm. Und alle 3 davon, von ganz am Anfang, als man, ich glaube, in den ersten 1-2 Jahren, waren das so Trades. Mhm.
Genau, aber genau, dann hattest du dadurch noch mal ein paar eigene Erfahrungen, wie es ist, gehandpuckt zu werden sozusagen, nee, und selber zuzugucken quasi, genau. Weil man ja mal sagt, man lernt am besten, indem man sich selber tätowieren lässt.
Nee, ich habe auf jeden Fall Fragen gestellt. Ich habe halt natürlich auch vom Anfang halt auch immer, da habe ich es auch gar nicht so differenziert, ob ich jetzt Maschinenleute frage oder Handpucker. Handpucker kannte ich halt einfach wenige, die das halt professionell gemacht haben. Da gab's dann, also mittlerweile gibt's halt echt recht viele, aber...
Aber die das auch so komplex machen wie du?
Nee, glaube ich nicht. Aber halt einfach mehrere Leute, die handpoken, und vielleicht trügt meine Erinnerung da so ein bisschen. Aber ich habe ja, wann habe ich angefangen? 2017, 18 oder sowas?
Da kommen wir gleich nochmal. Da kommen wir gleich nochmal zu.
Aber da hatte ich jetzt halt nicht das Gefühl, dass es so viele Leute machen. Nein, so meine einzige Erfahrung mit Handpoke davor war halt auch nur irgendwo irgendwer zu Hause.
Auf dem Festival.
So. Ja, sowas in der Art.
Im Garten. So, wenn halt, ich kenn's eher, wenn ein Tätowierer halt so ein Kit mit hatte.
Ja.
Also entweder irgendein wilder Kumpel oder Kumpeline oder ein Tätowierer hat was mitgehabt bei einem Ausflug. So, dann.
So professionell war das gar nicht. Da gab es auch keinen Tätowierer in dem Setup. So. Aber sowas war das halt. Irgendwer hatte eine Nadel und so, ich habe gehört, es gibt irgendwie Handpoke oder, weiß nicht, in der Schule irgendwelche Leute im Kinderzimmer so.
Ja.
Und das war es dann auch. Das heißt, ich wusste auch gar nicht, was so möglich ist mit Handpoke damals.
Ihr müsst nochmal zum Setup zurückkommen, kurz noch wegen Maschine. Und ich will wissen, ob man verschiedene Schwarz Tinten fürs Handpoken oder für die Maschine benutzt? Oder nimmst du für beides das gleiche Schwarz?
Für mein Schwarz Techniken? Das gleiche.
Ach okay, ja. Das ist egal. Die muss nicht dünner oder dickflüssiger für die eine oder andere Technik sein.
Ja, es gibt bestimmt, aber ich habe bisher noch nicht rausgefunden, woran das genau liegt. Ich musste jetzt so nach dem ganzen Reach, musste ich schon so ein bisschen ausprobieren und kann jetzt aber gar nicht sagen, warum ich die ich jetzt nehme, richtig cool finde.
Ja.
Gibt es bestimmt einen Unterschied. Ich glaube, wenn die halt zu dünnflüssig ist, dann ist halt auch nervig. Dann läuft die halt einfach nur die Nadel runter.
Mhm.
Ich benutze schon für, wenn ich jetzt ein Tattoo nur mit Maschine mache, ein anderes Grey Wash als meins, was ich für Handpoke nutze.
Mhm.
Aber einfach nur weil ich für Handpoke dann auch, wie viele sind das, 3 habe und ich für Maschine auch nur 2 brauche.
Mhm.
Und die 4 Maschinen, die wurden mir halt mal empfohlen und ich finde beide gut. Und bei Handpoke wollte ich einfach noch ein bisschen mehr Nuancen oder brauche ich die auch einfach ein bisschen mehr. Ja.
Warum brauchst du da mehr?
Weil es einfach mit Maschine schneller geht, auch mit einem Handpoke nur so dieses Buch zu bilden. Und bei Handpoke nicht. Und hätte ich lieber einfach direkt so den Ton, den ich brauche, einfach nur, again, um ein bisschen Zeit zu sparen.
Stimmt. Das, jedes Randtasten oder jede Layer kostet ja dann mehr Zeit und dann überlegt man sich, ob man nicht gleich richtig. Verstehe. Also wirklich, ich muss komplett umdenken.
Mhm.
Ich kriege das. Ja, aber es ist doch ein guter Standpunkt. Und das ist auch ein Vorteil. Und gibt es international? Also gibt es eine Szene international? Also jetzt in Deutschland kenne ich jetzt noch nicht viele, aber ist das in anderen Ländern verbreiteter? Also immer. Handpoke ja, aber in diesem Stil, ähnlichen Stil, den du machst. Also so den.
Also ich glaube in dem Stil halt echt wirklich wenig. Zumindest kenne ich nicht viele Leute und ich glaube, die sind auch nicht so connected. So ab und zu sieht man mal wen jetzt so, die über die Zeit irgendwie aufgepoppt sind. Aber die kenne ich tatsächlich nicht und das ist auch nicht so connected. Also ich fühle mich auch weniger zugehörig der Handpoke Bubble, muss ich sagen.
Stimmt.
Aber nicht unbedingt extra. Also, ich weiß nicht, bewegt mich halt einfach in meinem Tattoo-Umkreis und dadurch, dass halt die meisten Leute einfach da mit Maschine tätowieren, ist das halt einfach so.
Fühlst du dich jetzt zugehöriger, seit du auch vermehrt mit Maschine tätowierst? Oder war das nie so ein
Ich glaube, ich habe mich früher schon ein bisschen Imposter-mäßig gefühlt, aber vielleicht so ein bisschen mehr oder so ein bisschen so One-Trick-Pony. Und ich glaube, es brauchte einiges, bis man sich so gefühlt hat, wegen, dass man halt auch da sein darf, dass man da irgendwie eine Berechtigung
hat. Genau, so ernsthaft betrachtet wird.
Genau, weil man macht ja nur Handpoke und man musste, glaube ich, schon lange, oder ich musste, glaube ich, lange für mich selbst auch, aber auch einfach in meinem Umkreis, glaube ich, nicht in meinem Umkreis, aber
in der Szene sozusagen an sich. So.
Genau, dass halt die Tattoos, die man macht, obwohl die Handpokes sind, basically halt auch gute Tattoos sind, weil ich glaube, Handpoke wurde schon so ein bisschen belächelt manchmal. Sind ja keine richtigen Tattoos oder so. Oder sehen ja doch gut aus, obwohl es Handpoke ist und weiß ich, solche Sachen halt irgendwie.
Hast du es auch gedacht?
Ja, es gibt so zwei Varianten von dem, das kann man mit Handpoke machen und auf der anderen Seite, ach so, ja gut, Realismus hätte man es noch besser machen können, so oder so, ne, nach diesem Motto. Aber es relativiert immer. Aber ich verstehe jetzt, die Handpoke-Szene ist ja dann meistens schon eher native Motive oder linienbasierend und auf jeden Fall hast du ja mit diesem Realismus-Stil oder mit dem Zeichenstil oder Tätowier-Stil ja mehr Ähnlichkeiten zur normalen Szene oder zu Maschinen. Jetzt verstehe ich das, dass du da zwischen zwei Welten stehst sozusagen, weil es jetzt nicht Runen sind oder eh so was.
Alles, was man sagt, ist schlimm.
Ich versuche keine
Ethno, ESO, linienbasiert, naja.
Es ist ja, aber stimmt, es gibt ja bei dir noch nicht mal eine Szene oder eine Ansammlung an Menschen. Man sieht vereinzelt den Begriff Handbook, aber man kann ja nun bei den wenigen Leuten jetzt nicht von der Szene oder was benutzt du für Hashtags wie da schon Handpoke?
Hashtags funktionieren alle nicht, aber ja, auf jeden Fall Handpoke, Sickenpoke, so alles, was dann nochmal vorgeschlagen wurde.
Aber das ist ja nie das, was da kommen ja nicht Bilder, die deinen ähnlich sehen, oder?
Nee, also ich weiß, ich glaube, diese Hashtags funktionieren eh nicht so wirklich. Da muss halt irgendwer einfach gerade einen guten Run haben und dann wird die Person halt angezeigt. So. Ja. Aber ich finde, man kann das immer ganz gut sehen auf Conventions, glaube ich, wie viele Leute dann da handpoken. Und jetzt die letzten Conventions, wo ich war, gab es schon ein paar mehr. Ich glaube dann schon echt immer so 3 oder 4.
So. Ein paar mehr, ja.
Und da freut man sich dann aber auch voll. Also dann ist es schon so ein bisschen so, hey, cool, du machst auch handpoke. Und da ist es auch immer voll spannend, denen zuzugucken, weil da wirklich jeder ein komplett anderes Setup hat, weil es halt nicht diese Guideline gab.
Ja.
Also, genau.
Was haben die, also das, wo die Nadel dran ist, ist das immer noch alles so selbst gebunden, gebaut? Oder gibt es mittlerweile ein richtig maschinenartiges Ding, wo die reingespannt wird?
Aber da bin ich halt voll die falsche Person zum Fragen, weil ich erst vor kurzem angefangen habe, meine Nadeln überhaupt mit irgendwas umzuwickeln. Ich bin halt so ein heftiger Routinenmensch und ich weiß, dass es schlecht ist, wenn man nur die Nadel in der Hand hat.
Ach so.
Aber weil das einfach in meiner Routine war, habe ich es ewig lang nicht geändert und erst jetzt, ich wickle einfach nur so ein bisschen Grip Tape rum. Und
um
das,
die reine Nadel?
Um die reine Nadel.
Und vorher hast du die Nadel nur in der Hand gehalten?
Aha.
Ach so, du hast gar nicht noch so einen crazy Stift oder einen ollen Bleistift dran gebaut.
Ich habe es mal versucht und ich hatte, die erste Person, die Handpoke gemacht hat, die ich kennengelernt habe, der habe ich auch ganz viele Fragen gestellt, war Sid Vision, wenn ich mal so ein Name-Dropping hier mache.
Bitte.
Erstes Name-Dropping.
Da haben wir den ersten Namen.
Und Sid hatte mir auch so Tipps gegeben, was war anders? Ich glaube, das war Essstäbchen oder diese Tongue Compressors oder so und da was rumwickeln. Und ich glaube, der einzige Grund, warum ich das nicht gemacht habe, war, dass ich dann irgendwie, ich weiß, es war einfach nicht mehr in der Routine drin, weil ich war da einfach ein bisschen zu faul dafür. Und ich glaube aber auch, wenn man halt keine Handpokes macht, die bolde Linien haben oder sehr viel schwarz, dann habe ich zumindest das Gefühl, auch wenn meine Hände schon ein bisschen fakt sind, aber ich brauche das dann noch nicht, weil ich auch nicht so viel Kraft brauche. Wenn ich halt so für die Nadel, die ich nutze und das Stelling, was ich mache, brauche ich nicht viel Kraft, um da durch die Haut zu kommen. So, von daher.
Ah, ich dachte, weil es sonst zu spillerig, zu dünn ist, dass man sie anfasst. So.
Nee, die, also ich musste ja nicht wirklich halten, weil Druck, die liegt halt einfach in meiner Hand.
Ja.
So, und dann ging das irgendwie. Also ist schon besser, glaube ich, wenn man was drumwickelt. Und ich glaube, da haben Leute echt so die wildesten Setups. Ich fand es letztens mega interessant. Schon wieder Name-Dropping hier das zweite.
Ja, los, bitte.
Ich durfte endlich mal Slower Black kennenlernen, weil ich halt schon immer kennenlernen, weil ich finde ihre Handbooks auch halt richtig cool. Und ich glaube, bei ihr ist schon definitiv so eine kleine Wissenschaft, wie sie ihre Nadeln vorbereitet. Das fand ich auch super spannend. Aber genau, das finde ich halt irgendwie cool, dass man durch so eine Convention laufen kann und jeder hat ein komplett anderes Setup, weil jeder sich, glaube ich, so ein bisschen selbst irgendwie beiführen musste, wie man jetzt Tattoos macht.
Ja.
Stimmt, wir haben damals auch irgendwas gebaut, aber nicht, weil wir es brauchten, sondern wir dachten, naja, das macht man halt so, man baut irgendwelche Sachen.
Mhm.
Und ich dachte aber auch mal so, eigentlich könnte man es auch so nehmen, aber gut, wenn
ich kenne es auch nur von dir mit dem
Geräte
Stift und, oder ja, wann, dann was du das
machen,
dran machst.
Machen wir das auch.
Ja.
Aber es ist dann natürlich der erste Ansatz, das Ding einmal so zu nehmen und dann erst was rumzubauen, wenn es notwendig ist. Aber ja, die Feinheit und die Größe der Motive, das ist ein nachvollziehbarer Grund.
So, was ist denn, mit welcher Maschine tätowierst du? Dann haben wir das auch noch.
Jetzt gerade meistens die Dragonhawk.
Dragonhawk?
Aha.
Dass die noch gibt? Gibt's die noch? Also gibt's da noch aktuelle Modelle? Oder?
Die gibt's noch, ja. Die habe ich mir eigentlich nur geholt. Ich hatte vorher eine ganz normale Rotary Works. Mhm. Und weil ich aber vor allem zu den Zeiten, wo ich halt nur ab und zu eine Maschine genommen habe, für ab und zu mal eine Linie, bin ich trotzdem, immer wenn ich auf Guestspots gegangen bin, alle Menschen haben gesagt, oh, du machst ja nur Handbox, dein Gepäck muss ja so leicht sein, du musst ja gar nichts mitnehmen. Und ich habe ja immer dann meine pro Tattoo 6 bis 8 Nadeln oder so und dann jedes Mal noch meine Maschine mit Netzteil und allem. Und dann habe ich die vielleicht am Ende gar nicht benutzt auf einem Guestspot, weil halt nirgendwo eine Linie drin war.
Ja.
Und dann habe ich mir halt irgendwann für eine längere Guestspot-Reise halt diese Dragonhawk geholt und seitdem halt auch einfach nicht mehr. Also seitdem benutze ich die einfach immer, weil ich es halt einfach total praktisch finde und für meine Handgelenke, die ja eh schon ein bisschen mitgenommen sind, halt auch echt angenehm, dass die so leicht ist. Mhm. Also oder wenn ich schon...
Und die hat einen Akku? Oder hast du auch einen Akku.
Hält auch ganz schön lange.
Ja, dann bin ich auch gar nicht auf dem neuesten Stand, weil ich kenne die Dinger noch von früher, wo es die... Ah, okay, dann kann ich mir mal angucken, was da aktuell gibt. Okay, weil ich dachte jetzt auch, dann schleppst du ja dann doch mal was mit rum. Ah, okay, mit
Akku.
Nee,
das ist echt nur so ein kleines Ding. Jetzt kann ich da voll easy mit reinpacken. Und wenn ich die dann nicht benutze, ist auch voll okay. Dann hatte ich nicht extra noch ein extra Case, einfach nur für eine Maschine, die ich nie benutze.
Ja.
Genau, die hatte in meinem letzten Studio, hatte dann, glaube ich, auch so fast jeder am Ende noch zusätzlich eine Dragonhawk gehabt. Und dann habe ich mir die auch mal geholt. Und musste man sich erstmal dran gewöhnen, von so normaler Rotary auf Pen, den Wechsel, aber nee, finde ich schon angenehm.
Planst du den kompletten Wechsel?
Nee.
Also weil das war jetzt auch eine Frage. Ist es jetzt einfach wirklich besser oder ist es immer noch?
Oder mal Wechsel ein von Maschinenhandbuch oder Wechsel von? Nee, gar nicht. Mhm. Ich möchte gerne beides machen.
Genau.
Ist ihr USP.
Hätte aber sein können, dass das ein Einstieg ist. Jetzt merkt er, ich habe das USP, kann jetzt aber langsam mal endlich zur Maschine wechseln. So war jetzt die Idee.
Ach so, ja.
Weil du jetzt schon so bekannt bist.
Also, nee.
Gut.
Nee. Nee, würde ich aber auch nicht wollen. Also Handbook macht mir wirklich Spaß. Ja. Also ich finde, es gibt halt voll viele Gründe, warum ich halt auch mit der Maschine anfangen wollte. Soll ich die jetzt alle erzählen?
Ja.
Ja, okay. Okay, einmal kurz durchgehen die ganze Liste, was da für Gründe gab. Einmal, weil es mich einfach interessiert hat, weil ich ja Maschinentattoos auch cool finde und ich fand es voll spannend, das zu lernen, auch wenn es halt mega viele Challenges da gibt und ich finde eventuell sogar vor allem, weil ich halt schon angefangen habe tätowieren und mit Handfolk und dann dieser Switch, den finde ich halt wirklich extrem hart. Vor allem, weil man dann auch dauernd, wenn irgendwas schwer ist, immer sagen kann, ach, fuck it, ich Handfolk das jetzt einfach und sich dann so ein bisschen raus wienern kann.
Ah.
Das habe ich halt voll oft gemacht. Und genau, dann gibt es, glaube ich, einfach so ein paar Techniken oder so ein paar Sachen, die man tätowieren möchte, wo eine Maschine sich einfach komplett anbietet.
Mhm.
Sei es jetzt Sachen, die halt linienbasiert sind oder auch so vom Shading, wenn halt irgendwie, anyway, kann ich gerade nicht gut ausdrücken, aber wo sich eine Maschine auf jeden Fall total anbieten würde dafür. Dann auch einfach, um ein bisschen accessible zu sein, weil wenn man jetzt halt irgendwelche, weiß ich nicht, fancy Handpokes jetzt macht, die dauern dann vielleicht 3 Stunden, aber am Ende muss ich ja auch bezahlt werden. Und es hilft mir halt tatsächlich ungemein, jetzt auch einfach Tattoos machen zu können, die nicht 3 Stunden dauern.
Das muss also es ist eigentlich lukrativer, auch mit der Maschine zu arbeiten.
Es hilft mir voll. Ich finde es aber auch, abgesehen davon, auch mal voll angenehm, nicht jedes Mal zur Arbeit zu gehen und nicht jedes Mal einen Marathon laufen zu müssen. Mhm. Also auch einfach für mein Hirn finde ich es voll schön, wenn man mal zur Abwechslung nicht das hat, was auch total schön ist. So dieses bei Handpokes, vor allem wenn die richtig komplex sind oder so, dass du dich da vielleicht sogar erst ab der Hälfte des Tattoos anfängst, irgendwie ein Erfolgserlebnis zu haben.
Ja.
Weil je schwieriger oder wie größer das Tattoo, desto länger die Zeit, wo es einfach nur beschissen aussieht, wo es einfach nur Punkte sind und wo es einfach nur so ein bisschen so eine Sisyphos-Arbeit ist irgendwie. Und im Gegensatz dazu bei der Maschine machst du halt eine Linie, du machst was und die ist da und du hast halt immediate Erfolgserlebnisse. Ja. Und das finde ich auch voll spannend. Und so dieser Wechsel ist mal schön oder mal zur Arbeit gehen zu können und ja, halt nicht diesen Ausdauerarbeit zu haben.
Mhm. Hast du jetzt bei der Maschine oder beim Pen jetzt eine Magnum mitgenommen oder ist das auch alles noch Linework, Liner?
Nee, da habe ich auch Magnum.
Wie war der Übergang? Weil das muss ja dann doch schon mal ein bisschen Maschine und dann eine Magnum, wenn du vorher nur Handpoke und Liner und Round Shader gehabt hast.
Ja, aber ich glaube, das wäre, also den Unterschied, da merke ich gerne. Ich glaube, der Unterschied ist überall sonst, aber was für eine Nadel da drin? Weil einfach so alles so komplett anders ist.
Okay.
Also auch mit den Linern. Der Unterschied bei mir hat nicht so doll gewirkt. Genau, aber ich hatte, wann war das? Letztes Jahr im Sommer. Also ich wurde einmal eingeladen, dort zu gästen, und zwar in Turin von Hautmaler Tattoo. Mega nette Person.
Mhm.
Und der hat dann aber nochmal im Sommer danach ein Seminar geben wollen. Und das war zufälligerweise genau mein Geburtstag. Und da dachte ich mir so, weil irgendwie zu meinem Geburtstag nach Turin fahren, mega schöne Stadt.
Mhm.
Und dann halt so ein 2-tägiges Seminar mitmachen, finde ich total super. Und der macht halt abgefahren realistische Porträts meistens. Und das fand ich super interessant. Und sein Setup ist halt Magnum, Soft Edge.
Mhm.
Und genau, seitdem habe ich die auch mit drin. Und ich habe aber eine absurd große Kollektion an Nadeln und Cartridges, einfach nur, weil ich ja immer noch so ein bisschen ausprobiere, welche davon ich jetzt nehme. Also bei Handpok habe ich schon mein Setup, bei Maschine muss ich mich, glaube ich, erst nochmal finden, was von diesen ganzen Optionen jetzt ich bin.
Mhm.
Eben leider die Fülle der Optionen. Wenn jetzt wirklich die ganze Bandbreite abdecken, ja, dann hast du wirklich viel. Die Firmen. Die Nadelstärke,
ja,
Größen.
Ich stelle es mir auch gerade so krass vor. Ich habe gerade aber auch überlegt, während du geredet hast, habe ich gerade überlegt, ist es fast einfacher, wenn man noch gar nicht tätowiert, mit einer Maschine anzufangen, als dass du dazwischen, weil du nochmal, du hast zwar im gleichen Business, aber eine andere Technik gelernt, dass das vielleicht sogar fast komplizierter ist, ne, vom Gefühl her.
Ja, das andere kann ich halt nicht sagen, wie das ist, wenn man einfach direkt mit Maschine anfängt.
Genau.
Aber auch so, ich kenne halt ein paar Leute, die auch früher gehandbockt haben. Und die dann halt auf Maschine wechseln wollten, einfach nur, weil den Handbook halt nicht schnell genug ging, in den meisten Fällen. Und da gibt es schon definitiv einen Struggle. Also ich fand es total angenehm, mit den Leuten darüber zu reden, weil die zum großen Teil sehr ähnliche Probleme damit hatten und Challenges. Also ich glaube, zuallererst, du hast ja vorher noch ein paar Mal gesagt, dass das Schöne an Handbook ist, dass man sich so rantasten kann. Das heißt, als Person mit wenig Selbstbewusstsein ist es eigentlich super, weil du kannst halt einfach, ich sag meinen Kunden dann auch immer einfach, so, ich fange nochmal an. Und das ist dann auch einfach so ein, ich fange nochmal an.
Mhm.
Und man macht das irgendwie. Bei Maschine brauchst du ja wirklich Selbstbewusstsein. Also du machst es ja direkt. Und das, was du machst, muss auch jetzt direkt passieren.
Ja.
Und also man braucht echt wirklich viel mehr Selbstbewusstsein dafür, was man erstmal, glaube ich, ein bisschen faken muss. Und dann ist der Unterschied auch einfach krass. So dieses Softe und dann das Selbstbewusstsein, alles ist auch einfach ein bisschen mehr Kraft dahinter tatsächlich und die auch überhaupt erst aufbringen, wenn man halt gewohnt ist mit Handpoke, da blutet auch gefühlt nie irgendwas. Weißt du, gehst da so ein paar Mal drüber und ich glaube, ich habe selten mal irgendwann Handpoke fertig gemacht, außer bei einer Person, die wirklich einfach viel blutet, wo dann irgendwie überhaupt irgendwelche Bluttropfen zu sehen sind oder so. Und wenn du dann das switchst zu Maschine, dann denkst du dir einfach direkt so, oh mein Gott, ich tue der Person weh oder das ist einfach schon ein bisschen krass und dann vor allem, weil auch einfach alles so anders ist, also die Technik und alles, muss man auch seine Erwartungen ein bisschen zurückschrauben.
Mhm.
Aber wenn du schon mal an einem Punkt angekommen bist, wo du eigentlich ganz happy bist mit deinen Tattoos und dann einfach alles zu cutten und nochmal von vorn anzufangen, das ist halt auch richtig schwer, weil man sich ja nicht mit den Anfangsmaßstäben ist, sondern halt mit denen, mit denen man seine jetzigen Tattoos sonst
misst. Die du von dir schon selber gewohnt bist eigentlich, ne?
Und das ist halt echt nicht leicht. Also es macht einen schon ganz schön fertig.
Ja, kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall.
Ist ja ähnlich wie ein Stilwechsel, ne? Also was noch, oder ähnlich schwierig. Du bist schon auf einem Plateau und fängst eigentlich, ist es dann, na gut, du hast ja gesagt, du hast ja Vorteile oder es dauert dir zu lange oder du, da ist ja auch eine Not dahinter. Du wechselst ja nicht, weil du eine Challenge machen willst oder so, sondern es ist eine Weiterentwicklung.
Nee, aber schon nicht ein bisschen wegen der Challenge. Also es ist ja auch einfach spannend, was Neues zu lernen, auch wenn man davor dann Angst hat, aber hatten wir vorhin schon gesagt, so man muss auch mal die Sachen machen, vor denen man Angst hat, weil am Ende lohnt es sich ja trotzdem. Und ja, dann muss man einfach so ein bisschen, also was heißt muss man, aber wollte ich mich jetzt einfach so ein bisschen durchboxen.
Ja, das ist doch ein Durch. Du könntest einfach ja auch so, du könntest sagen, es dauert halt so lange,
genau.
Es ist ja erfolgreich gerade, warum jetzt da was verändern? Genau, es ist nicht wirklich eine Not, aber es ist trotzdem eine Verbesserung da.
Gibt es Körperstellen, wo du, oder das haben wir hier öfter ja schon gehabt, oder es gibt ja Körperstellen, wo man ganz klar eher sagen würde, das macht man mit Handpoke, ne?
Also,
sagt ihr nicht immer hier mit Hände, hier Handinnenfläche musst du mit Handpoke machen?
Also, es gibt bestimmt Leute, die das, ja.
Das mit Handinnenfläche habe ich noch nicht gehört, aber es so gibt viele. Voll viele Leute, die bei sowas wie Finger oder Ohren sagen, dass man Handpoke dafür super ist. Und, also vielleicht mache ich es dann auch falsch, aber am Ende finde ich das gar nicht so unbedingt.
Ja, das wollte ich nämlich also wissen, ob du jetzt ganz klar bei einer Motivanfrage sofort, wenn du eine bestimmte Stelle siehst, schon denkst, okay, das ist safe Handpoke.
Nee, also ich denke mir voll oft einfach safe Handpoke, weil, wie gesagt, das ist halt die Area.
Die Komfortzone sozusagen ist, genau.
Aber ich glaube, ein Ohr zum Beispiel ist immer irgendwie stressig. Also ob du da jetzt mit einer Nadel, die du in der Hand hältst, irgendwie da so am Ohr rumpulst, das ist halt, ein Ohr bleibt halt einfach irgendwie weird, so innen drin, meine ich jetzt. Und bei Fingern sehe ich, glaube ich, was Leute meinen, aber Maschine hat dann aber auch einen Vorteil, wenn du zum Beispiel Stencil hast und du jetzt die Haut an der Hand, die ja sehr schnell so ein bisschen wo das Stencil sehr schnell so ein bisschen schwammig wird, schwammig ist das falsche Wort, aber so die ganzen kleinen Falten, die man an der Hand hat, wenn du es dann mit Handpoke machst und es dauert länger und es schwillt so ein bisschen an, dann hast du halt nicht mehr diese ganz klare Linie, die du am Anfang vom Stencil hattest. Und wenn du es aber mit Maschine einfach so da direkt drüber gehen würdest, dann gibst du dem Stencil ja gar nicht so viel Zeit, irgendwie so
auszufransen.
Genau.
Ja.
Und das finde ich dann halt, oder fände ich, glaube ich, bei Maschine dann einfacher, als halt bei Handpoke, wenn es halt so nach und nach, sich dafür dann zu entscheiden, okay, wo hier war jetzt die klare Linie und was davon ist jetzt einfach geschwollen, ausgefranst mittlerweile.
Aber stimmt.
Die Zeit, du arbeitest halt bei dem Handpoking immer gegen die Zeit und sozusagen, die manchmal gut ist, wenn man es schneller hinter sozusagen sich gebracht hat. Hast du dir die Punkte selber gehandpokt an deinen Finger?
Die? Nee. Ich glaube, die allerersten, die da drunter sind, ja.
Aber würdest du sowas immer noch mit Handpoke machen?
Ja, aber ich glaube auch einfach nur, weil ich mir denke, da kommt halt wieder diese Logik bei mir hinten rein, weil ich denke, das sind halt so ein paar Punkte, bis ich überhaupt die Maschine aufgebaut habe.
Ja.
So komme ich Handpoke dir jetzt einfach schnell.
Ja.
Und weil ich vielleicht auch bei allem was so, also ich glaube, jetzt bin ich immer noch nicht an dem Punkt, wo ich einem Kunden, auch wenn die Person das von mir fragen würde, die Hände mit einer Maschine tätowieren würde. Da bin ich noch nicht confident genug. Da würde ich einfach direkt handpoken. So alles, was irgendwie Hals, Hände oder so, da muss noch nicht sein.
Was hast du vorhin gesagt? Wie lange hast du jetzt Erfahrung mit Handpoke? 2018?
Handpoke 2018, glaube ich.
Und dann so ein bisschen angefangen oder auch gleich satt eingestiegen?
Ja, wir können ja jetzt mal da einsteigen.
Ach so, okay.
Ja, komm, wir steigen
mal, jetzt habe ich noch mal ganz kurz mit dem Stencil. Hast du denn irgendwelche Stencil-Tricks, Tipps, wie man den besonders gut machen kann? Machst du da irgendwas anders?
Nee. No. Ich mache das eigentlich so. Also Stencil ist eine Sache, die hat mir dann irgendwer gezeigt, wie man Stencil macht, und seitdem mache ich einen Stencil so.
Also auch keine Geheimwissenschaft, weil du das jetzt länger brauchst, weil das für mich jetzt erst noch.
Aber du stencilst auch beim Handpoken.
Ja, nee, auf jeden Fall. Und ich glaube, mit dem länger brauchen, deswegen mache ich das, glaube ich, auch so, dass ich dann bei einem Tattoo halt erstmal, je nachdem, wie ich das Gefühl habe, wie lange das Stencil überhaupt hält, und wenn ich das Gefühl habe, das Stencil läuft mir ein bisschen davon, oder ich brauche einfach lange, dass ich halt erstmal so einen Pass mache, wo ich mir alles so ein bisschen anmarkiere. Deshalb, wenn es dann weg ist, habe ich halt so einfach so ein paar kleine Markierungen, so eine kleine Map, so eine Guideline. Und dann wäre es mir ja auch egal, wenn es weg ist, aber dass man zumindest so erstmal irgendwie überall so ein bisschen was anmarkiert, statt halt irgendwie an meinem kleinen Corner hier zu arbeiten, ja, dann weiter hochzugehen.
Kann man auch mit einer farbigen Farbe handpoken?
Mit wie?
Mit einer Farbe, nicht mit schwarz.
Achso, ja, voll.
Kann man auch rote Linien
handpoken? Könntest du selbst, aber ich habe auch so ein bisschen mal mit Farbe gehandpoked. Aber das dauert halt auch einfach krass lange, finde ich. Also ich habe es super selten gemacht, aber es dauert wirklich lange, weil vor allem je nach Farbe. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber vor allem sowas mit Gelb oder Rot oder so, wo die Moleküle oder die Pigmente halt einfach nicht so stark sind wie Schwarz.
Ja, ja.
Da musst du halt einfach so oft darüber gehen, bis es halt auch wirklich deckt. Das ist schon ein bisschen abgefahren.
Okay. Ich muss lauter so komische Fragen stellen, weil lauter Sachen jetzt so einfallen irgendwie dabei. Ich muss mir hier kurz was aufschreiben.
Ich hätte jetzt sofort die Haltbarkeit mit reingenommen, wenn jetzt Handpoke gelb, aber stimmt, die Dauer, ehe du dann diese Dichte bekommst, dass du das überhaupt erkennst, dann ist ja dann von der Haltbarkeit ist ja dann ganz egal. Das ist ja schon, genau, rot wäre noch das mit das Einfachste, aber wenn man jetzt von Extremfall weiß, habe ich schon ab und zu mal gesehen.
Nee, weil weiß benutze ich auch ab und zu, aber ist ja ein Unterschied, ob du so ein kleines Highlight machst oder halt irgendeine nicht so deckende Farbe oder so ein hellblau oder so, versuchst du irgendwas auszumalen, das ist abgefahren. Das
und du auch keine Magnum hast. Wenn du jetzt eine Magnum hast, könnte man sagen, ja gut, dann hast du da ja schon mal eine Beschleunigung, aber du müsstest ja das Gelb.
Aber ich finde trotzdem, dass meine Round Shader dann
was hast du
schon schneller gehen als so eine Magnum manchmal.
14er Round Shader geöffnet.
15er Round Shader geöffnet ist gerade so mein Go-To, aber ich habe halt auch immer noch in meinem kleinen Wagen eine 18er oder ich glaube das Größte, was ich habe, ist eine, was war das, 24er? Mhm. Das ist für so größere schwarze Stellen, wenn es die mal irgendwo gibt, dass man das einfach mal ein bisschen reinbuttern kann. Mhm. Also, genau.
Stimmt, das ist ja schon
Achso, man, Äquivalent. Man kann auch eine ganze Fläche handpoken, ja klar, die gefüllt schwarz ist.
Dauert halt voll nur.
Ja, ja, klar, genau.
Das ist halt so manchmal ein bisschen das Gefühl, wie du hast ein weißes Blatt und du musst das und komplett schwarz machen, indem du kleine Punkte machst mit einem Edding. Oh so, das ist.
Ja.
Patience.
Oh Mann, jetzt hatte ich gerade eine wichtige Frage. Die habe ich schon die ganze Zeit gehabt. Jetzt ist sie weg.
Die kommt wieder.
Die kommt später. Jetzt können wir zurückspringen. Ne?
Biografie.
Ja.
Habe ich nochmal irgendwas? Also ich stelle
wenn nicht, zwischendurch Fragen, werden wir nochmal. Ich habe mir hier auch noch was für nachher ganz am Ende aufgeschrieben.
Ich bin erstmal total schockiert, dass ich hier wirklich auch
wie ein Anfänger, ne?
Nichts weiß. Ich will, kann gar nicht mitreden, weil immer nur so, ah, was, wirklich? Alles ist neu.
Ja, stimmt.
Voll schön.
Das ist auch mal, schön. Wann war deine erste Berührung mit einer Tätowierung?
Mit einer Tätowierung generell?
Die du gesehen, gesehen hast?
Gesehen, ja.
Also nicht deine erste Tätowierung?
Was dich beeindruckt hat oder wie du, also was hat...
Das sind zwei.
Wo hat's, wann hat es je gezündet?
Ich wollte gerade was sagen, das hätte, glaube ich, gar nicht sagen können, dass das so zwei unterschiedliche sind, weil es wäre voll gemein für die Person, die das erste Tattoo hatte, was ich gesehen habe, weil das war nicht das, was ich cool fand. Und ich habe echt relativ spät, glaube ich, angefangen, mich für Tattoos zu interessieren.
Mhm. Wann ungefähr, also in welchem Alter?
Also das ist jetzt relativ spät, mit so 17, 18.
Ja, okay. Aber,
und zwar hatte ich vorher halt einfach nie Tattoos gesehen, die ich cool fand.
Mhm.
Komme jetzt auch nicht aus so einer großen Stadt. Und so die Tattoos, die Leute in meinem Umfeld hatten, die, weiß ich nicht, haben mich jetzt auch nicht so umgehauen. Und dann habe ich halt irgendwann im Internet mal ein Tattoo gesehen, wo ich erst gar nicht gecheckt habe, dass das ein Tattoo ist. So, das sah halt einfach richtig cool aus. Und dann habe ich erst angefangen zu verstehen, dass man sowas halt auch machen kann.
Was, also die weißt ganzen du noch, was Möglichkeiten.
Nee, weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich auch nichts, was ich mir jetzt irgendwie noch gerne tätowieren lassen wollen würde. Mhm. Aber es war einfach nur so ein, holy shit, das kann man auch machen. Und sich dann halt damit auseinandersetzen, was es überhaupt so alles gibt und wie das aussehen könnte. Genau, das war, glaube ich, so das.
Dass man erstmal nur... Man denkt, es geht nicht anders. Tätowieren muss scheiße aussehen, weil ich habe 10 gesehen, die sahen scheiße aus. Also man kann kein realistisches Porträt machen, weil sonst hätte ich es ja gesehen.
Ja.
Geil. Finde ich gut. Also dementsprechend eher Desinteresse, weil es alles nicht so pralle aussah und erst
durch mich damals halt einfach nicht gecatcht. So, also.
Wie alt bist du denn jetzt? Ich kann dich nicht schätzen.
Dürfen wir das fragen?
Doch, ich muss nur
nachdenken.
32 bin ich jetzt, glaube ich, ja.
Gut, mit 18. Weiß ich ungefähr.
Das heißt, und da du ja gesagt hast, 2018 hast du erst selber angefangen zu tätowieren, das heißt, du warst dann schon vorher tätowiert.
Vorher warst du
eine Tätowierte.
Genau.
Ja.
Jetzt auch nicht zugehakt, aber tätowiert. Und ich hatte aber echt dann schon, seitdem ich auch 18 bin, das glaube ich immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ah. Und ich glaube, ein Grund, warum ich dann noch mit Handpoke angefangen habe, und damals hatte ich ja gar nicht im Kopf, dass ich jetzt Handpoker werde. Mhm. Ich habe mich halt einfach nur selbst tätowiert, weil ich immer noch im Kopf hatte, also irgendwann hatte ich mich auch mal mit einem Tätowierer hingesetzt und der meinte, wenn ich da hinkommen möchte, wo er ist. Er war auf einer Kunstakademie und hat eine Ausbildung gemacht und das war von meinem Kopf dann so verankert, von wegen, okay, so machst du das, das mache ich jetzt auch. Und wollte dann eigentlich Kunst studieren. Und weil ich aber so jahrelang Tätowieren halt so auf so ein Pedestal gehoben habe und mhm. dann einfach immer mehr Angst bekommen habe von wegen, was ist, wenn ich nicht gut daran bin, was ist, wenn ich mich nicht konzentrieren kann, was ist, wenn es mir einfach keinen Spaß macht, musste ich einfach irgendwie das Pflaster mal abreißen. Und warum ich dann Handpoke gemacht habe, war einfach der Grund, dass ich schon das ganze Setup so hatte, was ich immer mal, wenn ich tätowiert wurde, halt erfragt habe, wie man was macht und was man so braucht. Und das Internet natürlich. Und dann war einfach die Frage, okay, ich will mich jetzt eh nur selbst tätowieren. Und ich hatte dann einfach nicht das Geld, mir noch eine Maschine zu holen und so. Ich dachte mir, das ist eh nur für mich selber. Handpoke ich das halt, who cares? Und dann hat das aber voll Spaß gemacht. Dann habe ich das zweite gemacht, beim zweiten schon mal so ein bisschen mit Shading ausprobiert und gemerkt, hey, das ist irgendwie voll cool. Und dann war es plötzlich Handpoken so.
Ah, okay.
Was war halt damals echt keine bewusste Entscheidung.
Lieb ich.
Was?
Lieb ich. Wenn Sachen so organisch entstehen, vielleicht auch aus einem Unvermögen, aus einer Angst oder eigentlich und nicht, da ist was auf dem Markt, das will ich auch machen, dann gehe ich zu dem Workshop, mach's auch und dann ist so, ist auch okay, aber.
Das magst du nicht, oder?
Es ist halt so ein bisschen mechanisch.
Ich muss ein Underdog-Lebenslauf bleiben. die zwischen 18 und 25 war ja ein bisschen Zeit.
Ja.
Was ist dann in der Zeit passiert? Also
ich habe halt Abi gemacht und dann bin ich erstmal nach Dublin gezogen.
Mhm. Von Osnabrück.
Aha.
Osnabrück ist Geburtsort, dann Abi.
Mhm. Genau, und dann halt direkt nach Dublin, weil ich damals halt immer noch nicht wusste, was ich machen soll, genau. Und der eigentlich einzige Weg, der ihm so präsentiert wurde, war halt, du machst Abi und dann studierst du. Und ich hatte ja keine Ahnung, was ich studieren soll. Und dachte halt, ne, irgendwas Kreatives. Und dann habe ich mir halt irgendein Studium ausgesucht, wo man theoretisch halt alles mal durchprobieren könnte. Und dafür müsste man halt Praktika machen. Und dann dachte ich mir so, naja, ich kann jetzt ein Praktikum zu Hause machen oder halt einfach weg. Mhm. Und ich sollte halt eigentlich nur 3 Monate weg. Und dann bin ich einfach irgendwie immer länger geblieben. Und am Ende war es halt ein Jahr.
In Dublin.
Mhm. Und fand es auch total super da. Aber ich dachte halt immer noch, okay, ich muss jetzt aber irgendwann mal studieren, weil es wird ja auch so erwartet. Oder das ist ja so dieser Weg, den man jetzt geht. Und dachte mir dann, okay, wenn ich jetzt studiere, dann habe ich danach ja keine Zeit mehr. Und dann gehe ich lieber jetzt nach Australien und habe halt für, weiß ich, ob das auch nur 3 Monate und ein halbes Jahr, schon mit Rückflug und allem, ein halbes Jahr nochmal irgendwie ein kleines Hurra und dann geht's dann studieren. Und am Ende waren das, glaube ich, auch 2,5 Jahre, die ich dann da war.
Ach so.
Und dann kam ich halt zurück nach Deutschland und dachte, okay, jetzt muss ich aber irgendwann mal studieren, bin nach Leipzig gezogen.
Also dann waren es schon 3 Jahre insgesamt, die du weg warst sozusagen.
Genau, 3,5 Jahre. Australien.
Wo du nichts Kreatives gemacht hast, sondern Work Travel und gelebt und.
Genau, aber immer noch so in meinem Kopf von wegen, also ich würde halt schon voll gerne studieren, aber ich muss ja erst irgendwas studieren, so. Und danach dann vielleicht eine Ausbildung machen und so weiter. Weil ich halt, ja, also irgendwie wurde es mir auch so gesagt, das macht man so. Oder eine Person hat es mir gesagt und dann war es in meinem Kopf einfach so verankert. Genau.
Also du warst eigentlich, also auch dieses Studium-Ding war eigentlich nur so ein Vehikel, um dann trotzdem Tätowiererin zu werden.
Das Studium-Ding war einfach nur, weil ich dachte, das muss man halt. Irgendwas studieren.
Gar nicht, weil du jetzt noch Grafikerin werden wolltest, nee, gar zwischendurch nicht. Oder Malerin oder irgendwas sozusagen. Ah, okay. Hast du in Dublin aber dahingehend schon ein Praktikum gemacht, was dann in dem Bereich war?
In welchem Bereich?
Also, dass du irgendwas schon.
Die waren alles in irgendwelchen kreativen Bereichen.
Ach so, okay. So, ich hab einfach, was denn alles?
Ich glaube, das erste, das ich bekommen hatte, das war bei einem Fotografen, aber einfach nur, ich meine, ich saß zu Hause in meinem Kinderzimmer und hatte halt einfach irgendwelche Leute angeschrieben in irgendwelchen Städten, ob die mich als Praktikantin aufnehmen. Und die Person, die halt ja gesagt hat, war halt ein Fotograf aus Dublin und dann bin ich halt nach Dublin. War jetzt aber nicht so sonderlich spannend. Also ich meine, Fotograf werden wäre eh, glaube ich, nichts für mich gewesen. Und dann, was habe ich danach gemacht? Mal kurz überlegen, danach war ich bei einem Magazin in Dublin Und das war auch ein ziemlich cooles Magazin. Keine Ahnung, warum die mich angenommen haben. Aber ich habe dann am Ende Illustrationen für die gemacht.
Ah.
Der Editor hat mir vorher aber nochmal so ein, was war das, Photoshop oder irgendwas, Illustrations for Dummies PDF gegeben, weil ich halt keine Ahnung hatte, was ich mache. Also wirklich gar nicht. Ich habe dann halt irgendein Briefing bekommen, meinetwegen, okay, wir interviewen Grimes. Das heißt, dein Job ist Zeichner Grimes. Und dann habe ich das gemacht, hatte einfach viel Spaß dran. Und dann hatte ich halt einfach so eine Zeichnung auf einem Papier und musste die dann irgendwie
digitalisieren.
Genau. Also. Und dann gab es vielleicht einen Brief von der Designerin, die saß in Berlin, wo die gesagt hat, okay, so und so viele Pixel, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr was. Und dann habe ich halt versucht, meine Zeichnung da rein zu quetschen und manchmal hat es halt nicht geklappt. Also ich habe das gescannt und dann war das vielleicht nicht breit genug.
Ja.
Und dann habe ich das dann halt, weil ich auch nicht mit Photoshop umgehen konnte, manchmal mit so Microsoft Paint oder so
auseinandergehakt,
ja, und dann halt so ein paar Linien dazwischen gemacht.
Ja, nur macht das länger wird.
Und, also keine Ahnung, aber ja, nee, das war aber ganz spannend. Aber ich hatte keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Und danach war, was war danach? Irgendwas mit Klamotten. Und dann das letzte war tatsächlich noch, die ging halt immer alle 3 Monate, so ein Grafik-Dings. Aber es waren im Grunde einfach alles nur Ausreden, dass sie halt weiter da bleiben konnte.
Berechtigung, zum irgendwie da weiterzumachen.
Genau, und in Australien habe ich dann, also war auch nicht der Plan gewesen, ich wollte einfach nur irgendeinen Job. Aber ich bin da halt in Bararbeit reingekommen. Das war aber der erste Job, der mir angeboten wurde. Und dann habe ich halt in Bars gearbeitet. So.
Okay, genau. Eigentlich auch. Also dann warst du ja erstmal weg von zu Hause, hast Englisch gelernt und irgendwie.
Nee, es war auch voll spannend. So, also, nee, war cool.
So und selbstständig so. Sein ist ja irgendwie auch, ist ja auch ein Learning. Du hast aber dann, also kommt noch die Kunstakademie jetzt rein?
Nee, ich habe nie studiert. Ja.
Achso, okay. Nee. Es ist dazu gar nicht gekommen.
Ich dachte mir nur, es wird von mir erwartet und ich meine, am Ende ist Tätowieren ja auch einfach so ein bisschen wie Kunst. Und
ja, voll.
So. Also total. Zumindest das, was ich mir davon erhofft hätte, was halt wäre, neue Sachen lernen, Austausch mit Menschen, so neue Projekte und so. Ich glaube, ich hatte auch immer so ein ziemlich falsches Bild von was eine Kunst-Uni wäre. Also am Ende wollte ich halt dann einfach, weiß ja nicht, Freikunst oder Malerei oder irgendwas studieren. Und ich glaube, in meinem Kopf wollte ich dann immer so diese, weiß ja nicht, so wie aus so alten Büchern irgendwie so diese Kunstakademie, wo die dann irgendwer auf die Finger klopft, wenn du was falsch machst. So, wo du einfach nur sitzt und stundenlang irgendwie Perspektiven machst und sowas. So. Aber von dem, was mir so Freunde erzählen, die Kunst studieren, ist es voll auf genau das Gegenteil, wo es einfach viel mehr um so die, das dahinter geht und nicht unbedingt das Technische.
Ja.
Aber ich finde Technik halt super. Also alles andere ist mir eigentlich ein bisschen egal. Also mir geht's halt, deswegen finde ich Tätowieren vielleicht auch einfach so cool, weil es halt auch ein Handwerk ist, so, wo man so ein bisschen sich ausnörden kann und wo man nicht groß eine Message braucht, die man irgendwie weitergeben muss.
Ah, okay, also du hast ja auch gar nicht sozusagen so ein Ansinnen, dass das alles von dir von innen nach außen irgendwie transportiert werden muss. Und
nee,
das Tätowieren ist jetzt dein Medium oder so.
Nee, ich habe ja gar nichts Wichtiges zu sagen. So, ich will einfach nur...
Das finde ich super, irgendwie sympathisch. Ich habe gar nichts Wichtiges zu sagen. Wir haben gerade nur darüber gesprochen, dass es gar nicht um so ein, dass im Gegensatz zu Freunden, die erzählen, wie so Kunststudium ist, wo es immer um dieses tiefe Innere, dieses Dahinterliegende geht. Sie interessiert an Technik und nicht. Und was da zu holen ist sozusagen, statt jetzt die Ausweitung der inneren Sachen quasi. Aber du konntest immer zeichnen?
Schon.
Weil das muss ja irgendwie trotzdem...
Nee, das Zeichnen selbst voll.
Genau.
Aber ich glaube, das hat mich auch schon früher, so ganz früher so im Kunstunterricht auch manchmal genervt, wenn man dann halt irgendwie so auf Teufel komm raus irgendwie eine Message oder so eine tiefe Bedeutung bei sich suchen musste. Wenn man halt andere Bilder großer Künstler anguckt, halt so, ja, okay, da kann man es verstehen. Aber wenn man jetzt halt irgendwie, weiß ich nicht, 15 ist und man ist im Kunstunterricht und man muss ein Bild malen und dann stellt man sich da vor die Klasse und erzählt, was für große Themen man damit angehen möchte, wo man sagen muss, so, ey, du wolltest einfach nur ein schönes Bild malen. So, jetzt tu nicht so, als wäre das irgendwie so eine große Message dahinter.
Mhm.
Also ich weiß nicht, mich so wichtig nehmen manchmal, das hätte ich mir halt schwer gefallen. Also nicht, dass man nicht auch voll viel ausdrücken kann mit Kunst, aber für mich war es echt immer nur so dieses Technische. Oder ich krieg halt richtig viel Freude und deswegen mache ich, glaube ich, auch voll gern so realistische Sachen, wenn ich halt irgendwas tätowiere und am Ende sieht's halt aus wie... So, das macht mich halt voll glücklich.
Ja.
Und auf der anderen Seite struggle ich auch komplett damit, ich habe ja ab und zu, glaube ich, mal versucht, so Sachen zu machen, die jetzt nicht so sehr einen realistischen Bezug haben. Die sind dann ja ein bisschen freier und die kommen dann dementsprechend ja natürlich ein bisschen mehr aus einem heraus. Mhm. Ich habe auch gefunden, dass man sich damit auch ein bisschen verletzbarer macht. Und es gibt halt nicht ein schwarz auf weiß Ding, von wegen, habe ich jetzt einen guten Job gemacht. Ich muss ja aus mir heraus sagen können, ich mag das Tattoo, ich bin happy mit dem Tattoo oder der Zeichnung oder so. Ja. Wenn ich halt etwas nachempfinde, also ein Porträt oder so, und es sieht aus wie, dann weiß ich
es. Dann ist es messbar für dich.
Ja, voll.
Und wenn es jetzt sozusagen nur, wenn du jetzt irgendwas zeichnen würdest, was aus dir rauskommt, dann ist nicht messbar, ob es richtig und gut oder was auch immer ist.
Ich glaube, ich würde es immer schlecht finden, weil ich halt nicht so dieses Selbstbewusstsein hätte, mich dahinter zu stellen und sagen so, hey, nee, das ist gut. So. Und ich weiß nicht, das ist so eine andere Art Verletzbarkeit, finde ich.
Mhm. Voll. Ja. Und wenn du aber irgendwas, als du noch nicht Tätowiererin warst, hast du ja trotzdem gezeichnet. Was war das dann? Also halt, da ging es um Abzeichnen von etwas.
Also mega gerne. Ich glaube, was ich dann die letzten Jahre dann immer voll gerne gemacht habe, war einfach so richtig cheesy, so Kohleporträts. Mhm. Voll gern von Menschen, von Pferden. Ja, voll viele so Pferde-Kohleporträts fand ich super.
Ja?
Ja, richtig gut.
Um die, und die einfach sozusagen besonders realistisch nachzumachen.
Aha. Ja.
Du bist immer allein gereist?
Mhm.
Lebst du, also hast du davor auch allein gereist oder ist es aus der Not geschehen, weil, oder bist du ein Mensch, der viel alleine ist, der, oder warst du vorher viel in Gruppen und musstest, also ich habe noch kein Bild, ob das deine Komfortzone ist oder ob du da quasi gezwungen wurdest durch die Rahmenbedingungen?
Nee, es ist aber auch wirklich meine Komfortzone. Also ich bin früher, als ich zur Schule ging, da ist man ja mal in Urlaub gefahren mit Leuten, das habe ich auch gemacht. Jetzt dieses Wegziehen, das habe ich halt einfach selbst gemacht. Fand ich aber auch irgendwo gut, dass ich es halt selber mache.
Mhm.
Und habe dann einfach so über die Jahre gemerkt, dass es halt eine Sache ist, die ich aber auch echt gut finde. Ich weiß nicht, ob das jetzt dadurch gekommen ist, dass ich halt auch einfach sehr gut alleine sein kann oder auch sein möchte manchmal. Oder andersrum, also was war zuerst, keine Ahnung. Aber nee, bin ich halt einfach total gerne.
Mhm. Weil das Klischee ist ja, wenn du jetzt zeichnest, bist du introvertiert, bist vielleicht auch nicht in der Schulgruppe irgendwie in der Mitte, sondern eher irgendwie am Rande. Entsprichst du da diesem Klischee oder?
Dem Klischee, so von der Schulzeit jetzt?
Jetzt, ich guck, ja, versuch in der Schulzeit so ein bisschen Charakter.
Nee, das dann nicht wirklich, glaube ich.
Bist du Leistung, also warst du gut in der Schule?
Auffällig
gut oder auffällig schlecht?
Ich glaube, ich habe angefangen, wo ich wirklich so ein richtig gern ein kleiner Streber war. So Grundschule fand ich super. Dann habe ich irgendwann festgestellt, dann ging es an die O-Stufe, habe ich festgestellt, dass es überhaupt Leute gibt, die nicht gern zur Schule gehen und dass es nicht cool ist. Und dann habe ich halt aufgehört. Oder ich war manchmal vielleicht so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen gelangweilt, aber weiß nicht, das fand ich halt ein bisschen weird. Dann ging es so ein bisschen runter.
Wie, du fandest es weird, dass Leute Schule nicht mögen?
Ja, weil in meiner Grundschule, so, da waren halt nur, also glaube ich, nur Streber so. Und ich war so ein richtiger Nerd früher. Ich glaube, so zur Beschäftigung im Auto haben meine Eltern und mein Vater uns so Kopfrechenaufgaben gegeben. Und so Mathe fand ich halt auch super. So Ecken, wie nennen wir so, dieses Eckenrechnen oder so, total geil. Und irgendwann war Mathe halt blöd. Irgendwann habe ich halt ein Mathebuch aufgeschlagen und dachte so, und mein Gehirn hat sich halt einfach dazwischen gestellt. Ich habe auch irgendwann mal Altgriechisch freiwillig gemacht in der Schule, keine Ahnung warum. Ich glaube, weil meine Lateinlehrerin mich mochte und ich wollte, dass sie mich noch lieber mag, dass sie halt noch bessere Noten kriegt.
Mhm.
Und ich fand es am Anfang auch voll cool, also es ist ja auch wirklich interessant, bis ich irgendwann gecheckt habe, dass ich gerade freiwillig in der Schule sitze und das nicht müsste. Und dann ging es halt von einer 1 auf eine 6 in der nächsten Arbeit, weil ich halt einfach so, nee, mache ich jetzt nicht mehr.
Wie ein Schalter.
Genau.
Wegen dem schlechten Einfluss. Weil du das erste Mal ein Modell bekommen hast.
Der war schon lange weg. So, das war dann in der, ich weiß nicht, wie vielten Klasse. Das war halt nur in der O-Stufe, wo ich gemerkt habe, dass Leute auch mal ihre Hausaufgaben nicht machen oder nicht zur Schule wollen und so. Und,
ich höre so raus, dass du jetzt selber nicht auf die Idee gekommen wärst, sondern schon noch ein bisschen so ein Vorbild oder eine Inspiration dazu brauchte, dass man sowas auch einfach nicht macht.
Mhm. Nee, vorher wäre es mir gar nicht in den Sinn gekommen, dass sowas überhaupt geht.
Weil manchmal ist es ja so, hätte ich Bock drauf, aber gibt so viel Stress deswegen. Aber okay.
Nee, ich habe das, also die Option ist mir noch gar nicht in den Kopf gekommen. So, das musst du mir erstmal vormachen, dass es überhaupt geht, dass ich dann darauf gekommen bin. Und danach war es einfach so ein so wenig wie möglich machen Ding, glaube ich, sodass man halt einfach so noch gute Noten hat, wo man so ein bisschen da durchkommt. Aber jetzt mich auch nicht wirklich viel damit beschäftigen, glaube ich. Also ich habe mir dann auch gedacht, ich wollte halt eh nicht irgendwas studieren, wofür man jetzt einen guten NC brauchte. Und habe mir eh gedacht, dass ich nicht so einen Job haben möchte, wo ich halt nur arbeite, weil ich dachte einfach, dann werde ich dann auch nicht glücklich. Und dann dachte ich auch, warum soll ich mich dann irgendwie anstrengen hierfür? So.
Das klingt so geil ambitionslos irgendwie so. Aber mit so einer Leichtigkeit auch. Also ich kenne ja nur dieses andersrum. Wenn man unbedingt irgendwas Bestimmtes will, dann muss man halt richtig hart sozusagen dafür was tun. Und das stand gegen mein Sitzenbleiben und so weiter. Aber ich finde, es klingt so lässig, dass man so, ja, ich hatte halt jetzt auch irgendwie nicht vor, dass es was ganz Krasses wird. Und deswegen habe ich jetzt auch nicht gewusst, warum ich das hier machen soll. So irgendwie.
So logisch, ne?
Ja.
Aber wie kam das, dass du jetzt das Medizinstudium, Jurastudium abgeschrieben hattest? Also ich meine, vorher stand ja irgendwie alles offen.
Ja.
Oder gab es da einen Einschnitt, dass du, nee, ich habe gar keine Lust, einen normalen Job zu machen und schon gar nicht so einen anstrengenden?
Also ich meine, jetzt kenne ich mich natürlich auch ein bisschen besser und könnte auch sagen, dass einfach nichts für mich gewesen wäre, aus vielerlei Gründen. Oder warum Tätowieren unerwarteterweise ziemlich perfekt ist für mich, so mit wie mein Hirn funktioniert und was Tätowieren so bietet. Wusste ich früher natürlich alles nicht. Ich wusste das klingt jetzt vielleicht blöd, aber meine Eltern haben halt auch sehr viel gearbeitet. Und ich glaube, ich konnte nie so ganz sehen, dass das so die komplette Erfüllung ist oder dass das dann halt eine Sache ist, die einen besonders glücklich macht.
Das habe ich vermutet, weil da dachte ich mir, auf der anderen Seite wirst du da genormt oder nicht, oder hast ein Vorbild, aber warum eiferst du dann deinen Eltern nicht nach, wenn die schon so viel reingeben? Ah, eine ganz einfache Beobachtung.
Ja.
Scheinen nicht glücklich zu sein mit ihrer Arbeit. Nee. Haben sie krasse Arbeiten, also waren die leistungsorientierte Arbeit?
Nee, also da kommt meine ganze Familie schon. Also da sind meine Schwester und ich, glaube ich, die Einzigen, die ja so ein bisschen rausbrechen aus diesem Akademikertum. Wir haben andere Jobs. Genau. Es war einfach eine Sache, weiß ich nicht, wollte ich nicht.
Hast du das mit deiner Schwester zusammen oder wie weit seid ihr auseinander?
Wie viele Jahre? 4 Jahre.
4 Jahre?
Nee, das hat sich da so ergeben.
Sie ist die Ältere?
Sie ist älter, genau.
Und sie macht auch etwas, wie sagt man, weniger norm schönen Job?
Sie hat auch mal studiert, aber ich glaube, musste halt alle abbrechen, weil sie halt auch gesundheitliche Schwierigkeiten bekommen hatte und ist jetzt aktuell Reitlehrerin. So, auch gut. Genau, aber das hatte bei ihr, glaube ich, noch ein paar andere Gründe, halt gesundheitliche Gründe.
Ja.
Und bei mir war es dann halt endlose Gap Years und dann immer noch nicht studiert. Also irgendwie war ja etwas in mir, was sich dann halt nochmal mehr dagegen gewehrt hat. Nicht, dass mich das vielleicht auch nicht auch hätte glücklich machen können, eventuell. Aber nee, wollte ich damals nicht.
Genau, weil dieses im Ausland rumreisen klang ja auch so, ja, ich müsste eigentlich studieren, will, aber ich schieb das noch. Aber ich find's auch super, ne, dass es ja die andere Seite ist. Du musst studieren, um zu tätowieren. Das ist ja
der seltenste Fall.
Ja. Aber ein Mensch sagt das.
Ich habe das seitdem auch nie wieder gehört. So. Ja. Aber ja, das habe ich dann einfach so für Bares genommen. Und das war dann einfach so, okay, dann macht man das so, dann mache ich das jetzt auch.
Ja.
Also.
Lustig. Du hast jetzt schon mehrmals das Thema Konzentration und wie dein Hirn funktioniert gesagt. Wie funktioniert denn dein Gehirn?
Gute Frage.
Und vielleicht dazugehörig, was ist das mit dem Thema Konzentration?
Also ich meine, Konzentration ist ja ein großes Thema, wenn man von Handball spricht. Zumindest ist es immer so die eine Sache, wenn ich in irgendwelchen Studios bin. Ich glaube, eine der ersten Sätze ist halt so, wow, ich kann mich halt nicht so lange konzentrieren oder irgendwie sowas.
Wegen der Dauer.
Genau. Und ich glaube vielleicht auch, weil Leute dann im Kopf haben, dass solche Handbooks, vor allem die ein bisschen realistischer werden, mir fällt gerade nur so ein englisches Wort ein, so tedious werden, weißt du, dass man es halt irgendwie dass so eine schwere Geburt wäre, das mhm. rauszukriegen. Mhm. Und dass es nicht einfach auch so ein freies Schattieren sein kann und so ein bisschen Spaß dabei haben. Auf jeden Fall wurde man da halt sehr oft mit dem Thema Konzentration auseinandergesetzt. Und ich habe, glaube ich, einfach über die Jahre erst, ohne es zu merken, ein bisschen rausgefunden, warum Tätowieren tatsächlich gut für mich und mein Hirn und mein Konzentration ist und mhm. was da alles so reinspielt. Am Anfang konnte ich es noch nicht so wirklich benennen, warum das so ist und wie das funktioniert. Und mittlerweile kann ich es aber, glaube ich, ziemlich gut.
Na dann.
Ich hatte am Anfang, als ich angefangen habe mit Tätowieren, auch immer so die Angst, was ist, wenn ich dann einen Termin habe und ich habe keinen guten Tag? So, was, wenn es mir nicht gut geht? Was ist, wenn irgendwie was los ist? Und habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass eigentlich so das Beste, was passieren kann, weil ich dann beim Tätowieren, vor allem wenn es so Sachen sind, je mehr Druck oder je schwieriger irgendwas ist, desto mehr komme ich in diesen Modus rein, wo ich mich konzentriere. Mhm. Und dann vergesse ich halt einfach alles andere. Und ich habe dann irgendwann, ich habe auch mal mit einem Kunden gesprochen, auch über dieses Konzentrationsthema, und der meinte irgendwann so, ach so, ja, so Hyperfokus, ne? Huh? Ich so, ja, ja, bestimmt, so, keine Ahnung.
Erstes Mal gehört das Wort.
Ja, genau. Mhm. Und das ist ja jetzt halt auch was so ein ADS-Wort. Und ich hatte früher auch mal mit, keine Ahnung, 16 oder so, mal so eine Diagnose. Die wurde einem aber nicht wirklich erklärt. Und ich habe dann ein bisschen Ritalin bekommen, aber auch einfach irgendwann damit aufgehört, weil ein bisschen schlechter davon wurde und weil ich halt auch einfach nicht wusste, inwiefern das jetzt das Leben besser macht für mich. Mhm. Weil es mir halt auch nicht erklärt wurde. Damals wurde mir einfach nur gesagt, okay, ja, ADS. Und mein Verständnis von ADS war halt, ich kann mich manchmal nicht konzentrieren. Ich muss manchmal in einem Buch einen Satz zweimal lesen.
Ja.
So.
Ja.
Und nicht die ganzen Facetten davon.
Ja.
Und dann habe ich halt vor, ich glaube, 2 Jahren durch Zufall einfach nochmal eine zweite Diagnose bekommen und mich jetzt halt damit mehr auseinandergesetzt und gemerkt, dass so die ganzen Sachen, die ich für mich erschlossen habe im Tätowieren, warum das so gut funktioniert, halt einfach perfekt dafür passen. So mhm. mit den Challenges, mit diesem Hyperfokus, dass man dann halt mal, ich habe immer das Gefühl, ich komme dann halt beim Tätowieren noch mal so zur Ruhe, wenn ich mich halt auf sowas konzentrieren kann.
Ja.
Auf vergleichende Weise. Ich meine, ich zeichne eigentlich voll gerne, habe mich aber auch voll oft gefragt, ob ich denn wirklich gern genug zeichne, weil du dann vielleicht in einem Studio bist mit Leuten, die jeden Tag zeichnen und sowas. Und ich halt nicht. Und ich dachte halt immer, ich zeichne gerne, aber dann am Ende prokrastiniere ich halt aktiv und mache halt 1000 To-Dos und gehe noch zur Post und räume meine Wohnung auf. Und meine Zeichen-To-Dos lasse ich halt irgendwie links liegen, obwohl ich genau weiß, das macht mir Spaß. Mhm. Und wenn ich halt nicht tätowieren würde, dann würde ich, glaube ich, viel weniger zeichnen, weil ich so die Sachen, die mir wichtig sind, dann halt einfach nicht tue. Und dadurch, dass ich halt Termine habe und einen Druck, muss ich das halt machen. Und dann komme ich dazu. Und das, weiß ich nicht, mit diesem Druck komme ich einfach sehr gut klar. Mhm. Mhm. Ich vergesse die ganze Zeit zu atmen.
Ja, trink mal.
Trink und atmen.
Trink und atmen.
Hast du gleich wieder rausgehört? Du hast das schon gemerkt, weil ich hab's jetzt gar nicht kommen gesehen.
Was?
ADHS, also das ist eine Symptomatik.
Das habe ich jetzt, ja, deswegen habe ich mir hab ich natürlich schon aufgeführt, steht schon drauf.
Ach,
habe ich hier schon ADHS?
Herrlich.
Aufgeschrieben. Ich habe schon die eigene Diagnose. Ich habe sie schon diagnostiziert. Nee. Dann habe ich mir gerade denken können, dass das zumindest auf was Neurodivergentes jetzt hinausläuft, ja. Zumindest, dass, weil das jetzt so explizit oder so einfach jetzt schon so oft das Thema kam.
Ich glaube, ich aber tatsächlich vor ein paar Jahren das auch so beschrieben, aber halt einfach nicht gewusst,
ja.
Dass das einfach halt noch einen Namen hat. Irgendwie.
Ja.
Genau.
Nee, und es passt ja also auch dieses, dass ein Korsett, wie diese Arbeit dann das schafft, dann dadurch auch das, was du gerne machst, zu halten, wo man vielleicht sonst so ausfleddern würde und es nicht macht oder prokrastiniert, obwohl man es so gerne macht. So, ich finde auch interessant, diese Wahrnehmung, dass du sagst, oder zeichne ich denn genug gerne?
Ja.
Weil ich es gar nicht so vielleicht dann mache, wie andere, die so nächtelang vielleicht zeichnen oder sowas.
Das fand ich schon manchmal ein bisschen, oder finde ich manchmal immer noch ein bisschen hart, so dass man sich das noch mal ein paar Mal fragt. Vor allem im Tattoo-Kontext gibt es auch wirklich viel Leute, die dann auch, wenn die halt nicht tätowieren, noch ins Studio kommen und ihre Flash zeichnen. Ja. Und dann hatte ich schon mal ein paar so kleine Existenzkrisen. So, auf jeden Fall.
Was ist das Bedürfnis? Weiß man das? Ich meine, du sagst auf der einen Seite, beruhigt dich das, gibt dir das einen Hyperfokus, fühlst dich wohl. Auf der anderen Seite, willst du da nicht hin? Oder willst du da vermeiden?
Nee, ich möchte voll gerne hin, aber voll oft komme ich, also safe, wie ich dahin komme, ist eigentlich nur, ich habe einen Tattoo-Termin und ich muss jetzt tätowieren und ich muss halt einfach. So, ich kann ja nicht einfach sagen, oh nee, fuck, ich mach was anderes oder an irgendwas anderes denken oder einfach nochmal von vorn anfangen, wobei ich die meisten Sachen auch so nicht von vorn anfangen würde. Wenn ich irgendwas blöd finde, dann höre ich damit auf und mach's halt nie wieder. Und beim Tattoo geht sowas halt nicht. Das heißt, die ganze Pressure, dass du es halt machen musst und es muss halt auch einfach gut werden. So, du tätowierst halt gerade eine Person und es wird ein Ergebnis geben und die Person muss happy damit sein und du im besten Fall halt auch. Ich weiß nicht, das ist ein kleiner Cocktail, der super dafür ist, dass man sich halt einfach konzentriert irgendwie. Und ich mag den Modus total gerne, aber ohne das, oder auch mit Zeichnen, wenn ich mich halt zu Hause hinsetze und zeichne, es fällt mir super schwer, in so einen Modus zu kommen, wo ich das halt komplett genießen kann und in diesen, ja, einfach in diesen Modus reinkommen kann. Mhm. Und wenn man das dann tut, dann ist es richtig cool. Also es freut mich total. Das ist so ein bisschen wie diese, ja, so wie ich halt irgendwie eher als Kind oder Jugendliche gezeichnet habe, dass du da sitzt und halt komplett die Zeit vergisst.
Ja.
Aber dahin kommen fällt mir einfach voll schwer. Mhm. So.
Und weil ich glaube, auf der anderen Seite bin, also ich bin eher zwanghaft und kann eher nicht aufhören da, aber dann sind alle anderen Sachen sind interessanter? Oder was ist die, das ist das Lebendige, zieht ihn weg von dieser
Intro? Ich glaube, jetzt gerade vor allem struggle ich total damit. Ich bin nämlich auch einfach gerade letzten Monat umgezogen. Und ich bin halt auch ein Mensch, der Routinen super findet und braucht. Und ich struggle gerade sehr in meiner neuen Wohnung, diesen Space zu schaffen, wo ich halt diese Ruhe habe, die ich brauche, um mich hinzusetzen und irgendwie was zu zeichnen. Nicht, weil ich andere Sachen cooler finde, aber weil ich halt vielleicht an andere Sachen denke und einfach nur, weil ich diesen Space in mir drin auch nicht finde und vielleicht noch nicht in meiner Wohnung gefunden habe, wo ich mich hinsetze und dann halt, weiß ich nicht, einfach mich dem widmen kann. Und je mehr Unruhe und Inkonsistenz um mich drum ist, desto schwieriger fällt mir das. Also ich muss auch immer, wenn ich halt das so eingeplant habe, dass ich jetzt mal einen Tag habe, wo ich Homeoffice habe und halt viel zeichnen möchte. Meine Wohnung muss halt vorher schon sauber sein. Es muss sicher gehen, dass meine ganzen To-Dos abgearbeitet sind, sodass mich halt nichts davon ablenken kann, dass ich mich jetzt wirklich hinsetzen darf, auch einfach, und mir die Zeit nehmen darf.
Sonst würde man das zum Prokrastinieren wieder nehmen. Doch Staubsaugen ist dann nicht, ich muss es machen, weil es gemacht werden muss, sondern, oh geil, kann ich was machen und muss dann nicht zeichnen. So habe ich es verstanden. Das ist aber immer noch so ein bisschen so für mich.
Nee, es ist jetzt nicht, man ist ja nicht dankbar darüber, dass man jetzt nicht zeichnen kann, ne, sondern. Nee.
Ja, das hatte ich jetzt mit.
Aber es ist auch zwanghaft gleichzeitig, dass man den Rest erst auf einmal sich einbildet machen zu müssen, weil man diese Gemachtheit um einen herum braucht, um diese überhaupt in den Hyperfokus zu kommen. Und wenn dann Krümel doch rumliegen und dann das also und der Wäscheständer oder so, dann.
Oder auch einfach generell so innerlich irgendwelche Unruhen. Und ich habe jetzt halt auch gemerkt, dadurch, dass ich bin halt privat umgezogen und bin im Studio danach auch noch. Also ich hatte im Grunde einen Tag nach dem Umzug, wo ich nicht Umzugssachen gemacht habe und dann ging es halt weiter mit dem Studio. Und jetzt ist mir halt aufgefallen, nach so einem ganzen Monat nur irgendwie To-Dos machen und vor allem auch sehr viel physische To-Dos. Also sehr viel mit Schleppen und Abarbeiten und irgendwelche Sachen machen. Nicht, dass ich die cooler finde als Zeichnen, aber ich habe dann gemerkt, dass das Gute daran war, dass ich halt überhaupt gar nicht gemerkt habe, wie schwer es mir fällt, mich hinzusetzen und Ruhe in meinem Kopf zu kriegen. Und das ist dann irgendwie, glaube ich, das Schöne daran, dass man halt Sachen machen kann und man kriegt halt was erledigt und man kann so ein bisschen stolz auf mich sein. Und ich liebe es halt auch, To-Do-Listen abzuhaken. Aber das heißt nicht, dass ich das lieber mache als Tätowieren, ist einfach nur so, oder als Zeichnen, ist einfach nur das, um in diesen Modus reinzukommen, wo ich einfach mich hinsetzen kann und zeichnen, das ist so, weiß ich nicht, es fühlt sich immer mal an, als ob das nur irgendwie jeden dritten Vollmond funktioniert und dann irgendwie, wenn irgendein Planet in Retrograde ist, weißt du so.
Oder wenn jemand halt von außen, wie du sagst, beim Tätowieren den natürlichen Druck auslöst, so wie wenn Sebastian mir schreibt, wann ich denn das nächste Reel hochlade.
Aber
und das gibt mir Korsett und Struktur.
Ach so, in beide Richtungen. Okay, es gibt eine Struktur.
Ich weiß ja auch selber, dass ich es hochladen muss. Mache ich ja dann auch sozusagen. Aber ich habe eine Verpflichtung dir gegenüber. Wahrscheinlich könnte ich alleine keinen Podcast haben.
Ah, okay. Also du reagierst allergisch, weil du eingegrenzt wird, aber gleichzeitig ist die Eingrenzung auch wieder notwendig. Und da ist es, du musst relativ viel investieren, damit du in diesen Modus kommst. Und das scheut das Nervensystem, weil es natürlich auch Energieverschwendung ist. Also du willst dahin, aber da ist eine Hürde dazwischen.
Aber diese anderen Medikamente, ne, die jetzt nicht wie Ritalin funktionieren, sondern die auch temporär genommen werden können, die machen genau ja das, wie Elvanse oder so, dass du in diesen Modus kommst. Also da, ne, wenn man, also ich kenne ein paar Leute, die nehmen das
Elvanse. Nehme ich halt gerade, aber irgendwie.
Echt? Und die haben dann diese, die können richtig so vorher sagen, oh, ich muss heute 200 Fotos Auswahl machen und durchgucken, wenn ich das vorher nehme, und dann sitze ich da und mache 5 Stunden Fotoauswahl.
Mhm. Ich weiß nicht, also war meine Hoffnung. Mhm. Und ich glaube, am Anfang war der Effekt auch mehr. Aber weiß ich nicht, also es färbt sehr schnell ab. Oder ich glaube, als ich das erste Mal Elvanse ausprobiert habe, war ich auch so, holy shit, ich komme mich jetzt irgendwie so und so lange konzentrieren. Und dann komme ich aber sehr schnell wieder in Modus, wo ich dann halt noch 2, 3 Tassen Kaffee brauche am Tag, weil ich könnte das auch einfach nehmen und dann easy schlafen gehen wieder. Also ich weiß nicht, so doll den Effekt merke ich dann leider nicht. Ich höre voll auf Leute davon reden und ich möchte voll gerne.
Ja, ja.
Aber genau, und ich glaube jetzt gerade, also ich glaube, es würde mir helfen, wenn ich halt gerade an einem Punkt wäre, wo die Voraussetzungen dafür aber auch gegeben wären. Mhm. Aber dadurch, dass ich halt so routine- und strukturlos gerade bin, bin ich innerlich dann, glaube ich, einfach ein bisschen zu lost dafür, dass ich mich da halt hinsetzen könnte. Und bei mir gibt es dann auch so einen Unterschied, so klar, ich kann mich jetzt hinsetzen und irgendwas zeichnen, aber das wird dann vielleicht auch schnell die Art zeichnen, wo ich merke, dass ich mir gar nicht richtig die Mühe gebe, die ich mir gerne geben möchte. Und wenn man dann merkt, dass du irgendwie so ein bisschen rumfuscht, so, dann wirst du auch, oder werde ich halt auch ein bisschen sauer auf mich selbst, und dann wird es immer noch ein bisschen schlimmer. Und das passiert beim Tätowieren halt nicht, weil ich frisch ja nicht rum beim Tätowieren. Ja. So. Da gibt es ja diesen Druck.
Ja.
Genau, nee, aber ich zeichne wirklich gerne. Ich will es auch wirklich öfter machen. Aber ja, manchmal fällt es einfach ein bisschen schwer.
Könnte man nicht einfach Amphetamin nehmen? Wenn man jetzt so einen Fokus braucht?
Ist es ja im Grunde.
Mhm. Ja?
Ja.
Und du nimmst dann Koffein?
Also wir müssen kurz mal als Disclaimer sagen, es gibt viele verschiedene Medikamente und die wirken auch wirklich sehr, sehr, sehr individuell, und deswegen, da muss man sich ordentlich mit beschäftigen.
In Absprache mit dem Arzt.
Genau, und mit einem Arzt besprechen.
Und Koffein hält ja auch den Fokus?
Nee.
Oder wie wirkt das bei dir?
Nee, nicht wirklich. Also ich konnte witzigerweise auch, bevor ich angefangen habe, jetzt wieder mit ADS-Medikation, eigentlich keinen Kaffee wirklich vertragen. Also es hat mir gut geschmeckt und ich konnte vielleicht, wenn ich den zu Hause selbst gemacht habe, wusste, wie stark der ist, konnte ich schon noch eine Tasse trinken morgens. Aber so Kaffee, den man sonst irgendwie außerhalb in einem Café kriegt oder so, war mir meistens zu stark. Und dann war man so Tee minus, keine Ahnung, bis so Anxiety-Attacke kommt. Mhm. Und man musste genau abpassen, wie viel man noch trinken kann, bis so dieser Punkt überschritten ist. Und ich weiß, ich glaube, man darf eigentlich oder sollte keinen Kaffee trinken, wenn man irgendwie ADS-Medikation nimmt, steht bestimmt auf irgendeinem Beipackzettel. Aber ich vertrage Kaffee halt viel besser seitdem. Und ich habe auch mal ChatGPT gefragt, woran das liegt. Weil man eigentlich denkt ja, dass halt ein Stimulant, und kommt noch ein Stimulant dazu. Mhm. Aber Kaffee oder Koffein ist dann halt, ist im Grunde Chaos. Und wenn in dir innen drin schon Chaos ist, dann kommt man halt nicht so gut damit klar. Aber dadurch, dass halt dieses andere Stimulant, also sei es jetzt Elvanse oder Ritalin, mich einfach ein bisschen mehr ordnet, kann ich halt diesen Kaffee einfach viel besser vertragen. Und jetzt kann ich leider aber auch einfach viel mehr Kaffee trinken und tust seitdem halt auch.
Das ist auch geil. Ich nehme Elvanse, damit ich Kaffee trinken kann. Das wäre auch geil.
Genau, nee. Also.
Okay, jetzt, ich habe es aber auch nochmal verstanden, weil ich dachte, okay, du musst ja nur in den Hyperfokus kommen, aber man kann natürlich auch zeichnen und ist nicht drinne, ist nicht entspannt und das Ergebnis wird kacke und ja, okay.
Ja.
Ist jetzt nicht so, du überwindest einmal diesen Widerstand und dann läuft's.
Genau, nee, und fürs Zeichnen ist für mich dann wirklich wie so ein, also wenn es dann halt richtig float, dann freue ich mich total drüber, aber da ist es auch fast wie so ein kleiner Sacred Space, also da muss halt auch irgendwie alles stimmen und das tut's ja voll oft nicht, oder man hat ja auch voll oft nicht die Ruhe, oder wenn man dann vielleicht noch irgendeinen anderen Termin, also ich kann auch keinen anderen Termin haben, wenn ich zeichnen möchte, weil dann denke ich ja die ganze Zeit daran, ich muss in 3 Stunden irgendwas machen und dann kann ich ja jetzt nicht zeichnen. Also es muss schon perfekte Umstände geben und wann gibt es schon mal perfekte Umstände? So, wann hat man schon mal einen Tag, wo man einfach nur zu Hause sitzen kann und keine andere Juice und weiß ich nicht, das ist schon echt nicht so oft leider.
Und schon gar nicht nochmal Umzug.
Nee. Von wo bist du nach wo gezogen?
Von wo nach wo? Jetzt gerade meinst du?
Privat und studiotechnisch sozusagen.
Studiotechnisch sind wir einmal um die Ecke gezogen.
Ah, okay. In Leipzig als ganzes Studio.
Genau. Ja. Also mein Kollege und ich, Johannes Rieger, wir teilen uns ein Studio. Und er ist umgezogen und unten war so eine eigentlich sehr coole Ladenfläche, die aber so ein bisschen nicht so viel TLC bekommen hatte. Und die hat er jetzt über die letzten Monate hauptsächlich selbst und mit Hilfe von Freunden halt renoviert. Ein bisschen um die Vermieter noch gemacht, also das Bad und sowas. Und jetzt ist es auf jeden Fall ready. Und genau, er wohnt oben drüber. Unten ist so ein schöner Space. Und jetzt haben wir auch so eine richtig, also in einer schönen Seitenstraße mit so einer großen Shopfront. Und ist schon ein bisschen cute. Da sind wir jetzt reingezogen.
Wie heißt der Laden?
A Good Place.
Nur für alle hier, die gucken wollen. A Good Place.
Mhm. Wollte ich nicht weiter nachfragen, warum das auf der Kappe steht.
Ach so.
Die Marke kenne ich nicht. Sieht aus wie eine Marke. Ich muss es später nochmal fragen.
Ja.
Und wie war es vorher?
Das ist das Logo auch vom Shop?
Das ist das alte Logo. Ich glaube, wir wollten nochmal ein neues, aber es ist auch eine Sonne. Aber die ist anders. Ja, und ich finde es auch total cute. Und ich dachte mir auch so, dann weiß ich, Mindeste, was ich machen kann, ist halt dann sitzen mit so einer kleinen Mütze auf dem Kopf.
Ja, das ist ja süß.
So ein bisschen gemalert habe ich auch, aber halt. Ja, ganz so viel.
Cool.
Und das Studio davor, also was ist da, war das ein großer Kontrast?
Schon, glaube ich. Also ändert sich nicht so viel im Setup und vom Interior. Das Neue ist halt größer und einfach ein bisschen cuter. Der Hauptunterschied ist, dass das alte war auch eine Gewerbefläche, aber ohne Tür zur Straße und noch nicht in so einer guten Nebenstraße. Und jetzt hat man überhaupt die Möglichkeit, mal ein Flash Day zu machen und solche Sachen und dass Leute auch überhaupt vorbeigehen können und sehen können, das ist ein Tattoo-Studio. Mhm. Und ich glaube, da muss ich auch nochmal gucken, weil meiner Fantasie, in meinem Kopf, finde ich die Idee halt total cool. Also Laufkundschaft und sowas. Und ich habe auch gemerkt, ich glaube, ich musste auch dann irgendwie einen Modus finden, wie ich sowas auch abpassen kann, weil ich eigentlich total schlecht da drin bin in so unerwarteten sozialen Situationen. Das heißt, die Situation, dass ich jetzt gerade irgendwas mache, so tätowieren oder mit einem Kunden, und dann kommt irgendwer rein.
Ah, okay.
Das würde mich eigentlich voll überfordern, was ja eigentlich nicht Sinn und Sache ist von so einem
Walk-In-Shop,
aber halt so,
ja,
dass man es Leuten anbieten kann. Also da muss ich, glaube ich, nochmal.
Aber auch wenn du einen Tag im Laden wärst, einfach nur zeichnest und darauf wartest, ob jemand kommt.
Nee, dann würde ich es erwarten. Dann wäre ich voll gut da drin,
glaube
ich so.
Das habe ich nämlich gedacht gerade. Das wäre wahrscheinlich cool.
Ja.
Nee, und das Zeichnen nutzt du einfach so als nebenbei. Aha. Und dann klappt es auch mit dem Zeichnen vielleicht.
Maybe. Hey, ja. Gutes System eigentlich, ja.
So würde ich mich austricksen auf jeden Fall so ein bisschen damit.
Irgendwie. Nee, eigentlich ganz klug.
Und sozusagen von an sich einer Walk-In-Tätowierung hättest du gar keinen Schmerz jetzt sozusagen, dass du da was Spontanes... Nee,
wäre halt voll super. Also auch nochmal ein kleiner Grund, warum ich zumindest lernen wollte, wie Maschine so funktioniert.
Mhm.
Weil ich, also mittlerweile weiß ich, es gibt auch Leute, die Handpoken und die machen auch Walk-Ins. Ich dachte mir immer, wenn du halt also so ein richtiger Bilderbuch-Walk-In-Kunde bist und du gehst einfach irgendwo rein und du willst dann halt einfach irgendwie ein Tattoo, was du basically schon eigentlich ausgedacht hast und du willst es jetzt haben, hast du nicht unbedingt Bock drauf, dass das irgendwer Handpoke
ist. Nee, wahrscheinlich. Ich dachte auch gerade, und dann holt die diese Nadel einfach nur so raus und sorry.
Nee, genau. Und ich hätte aber total Lust drauf eigentlich. Auf mehr. Also ich mache auch voll gerne halt alle möglichen Anfragen eigentlich.
Mhm.
Da bin ich auch wieder so ein bisschen mehr Team. So Tattoo als Handwerk und Dienstleistung halt auch super gerne, weil es halt auch vielleicht wieder wie Tätowieren ein bisschen wie so ein Kunststudium ist, weil daran kommt man ja auch immer mal mehr an neue Sachen und neue Bereiche und lernt einfach immer ein bisschen was dazu.
Mhm.
Nee, finde ich schon interessant und ein bisschen, finde ich es ja immer mal ein bisschen schade, dass ich halt nicht so eine Ausbildung hatte, die wollte ich früher mal haben. Deswegen habe ich mich auch immer ein bisschen wie so ein kleiner Imposter gefühlt, weil ich halt keine Ausbildung hatte.
Im Tätowieren jetzt sozusagen.
Genau.
Ja.
Und nee, das fände ich auch voll cool.
Aber man wird ja viel ernster genommen, wenn man keine Ausbildung hat, als die, die eine haben. Ne?
Echt?
In eurer Branche.
Na, jetzt ist so eine Zwischengeneration.
Also Academy wird ja gar nicht ernst genommen gefühlt, jetzt aus meiner außenstehenden Wahrnehmung. Wenn jetzt jemand sagt, er war auf so einer Tattoo-Akademie. In der Tattoo-Schule. Also.
Dann viele Ältere sind ja noch Autodidakten, genau, weil es nicht anders ging. Und ich glaube, jetzt wäre es gut, wenn man von einem namhaften Menschen
älteren Menschen hätte, lernt, genau.
Du sagst, ich komme von dem und dem, ja, und dann hat man so ein, hast du, kannst du ein bisschen so von dem Respekt ein bisschen was abnehmen, aber viele haben ja dann eine Ausbildung, wo hörst du ja auch bei Interviews, ne, dann wurde ich da ausgebildet, dann sagst du mal den Studiennamen, nee, brauche ich nicht sagen, kennt eh keiner oder möchte ich nicht sagen. Mhm. Also, dass man noch eine Ausbildung hat, wo man jetzt nicht so stolz drauf ist. Mhm. Aber so gar keine zu haben, jetzt in der Generation, stelle ich mir auch schwer vor, weil ja viele, nehme ich mal an, welche haben. Oder wie ist deine Erfahrung?
Kommt drauf an. Also meine Erfahrung ist irgendwie, wenn ich Gästen gehe oder so, in allermeisten Studios haben dann Leute halt eine Ausbildung. Mhm. Und ich dann nicht. Und ich fühle und habe mich dann voll oft halt einfach weniger kompetent gefühlt. Aber ich glaube, wenn ich in Leipzig mich jetzt mal umgucken würde, haben die wenigsten eine Ausbildung. Ja. Also kommt, glaube ich, drauf an, in welchem Set und Setting.
Ja. Mhm. Aber, genau. Ja, welche Stilrichtung und sowas.
Seid ihr in Leipzig alle so eine Clique aus TätowiererInnen? Kennt ihr euch alle und seid verzahnt? Stimmt, weil Dings hat sich da auch schon beschwert, Marco. Satanische Pferde, Marco.
Mhm. Der hat aber für Dresden gesprochen.
Ach, der hat für Dresden gesprochen.
Ja, und Leipzig hatten wir letztens gehört. Schneiders, wollte ich gerade schon wieder sagen. Da war er so, aber das ist, gut, das ist ja nicht Leipzig-Tattoo-Szene, sondern da haben wir einmal Traditional, Black and Gray, dann haben wir jetzt, weiß nicht, ob die Szenen oder Stilistiken verbunden sind.
Ja, nee, also ich finde in Leipzig, einmal es gibt einfach so viele Tätowierer und Studios. Da habe ich, glaube ich, auch einfach nicht den Überblick. Aber auch innerhalb der Studios, wo man die Leute kennt, ist es nicht wirklich, wie man es vielleicht in anderen Städten gewohnt ist, so ein Zusammenhalt, sondern irgendwie ohne Grund, glaube ich. Aber ist einfach immer so ein jedes Studio so ein bisschen für sich Ding. Und wir hatten auch vor ein paar Monaten oder einem halben Jahr oder wann auch immer mal versucht, dann so einen Tattoo-Stammtisch zu machen.
Ja.
Der sich dann irgendwie einmal im Monat trifft, dass man es so ein bisschen aufbricht und halt einfach mal mehr mit Leuten abhängt, die nicht im gleichen Studio sind. Und dann auch nicht unbedingt über Tattoos redet, aber nur halt, ne, so ein bisschen mehr Community. Wir hatten auch letzte Woche, glaube ich, wieder einen, aber davor ein paar Monate nicht, weil das Ding ist, es ist jetzt nicht so, dass nach dreimal wirklich so ein Stammtisch ist, wo man dann auch einfach mal easy halt mal nicht hingehen kann, wenn man nicht kann. Und der existiert dann trotzdem. Sondern, glaube ich, eher so ein Ding, dass auch nach 4, 5 Mal, wenn nicht irgendwer vorher reinschreibt und dann genug Leute sagen, ja, wir kommen.
Dann fällt's auseinander.
Nee, genau, weil niemand will so die erste Person sein, niemand will die einzige sein. Und dann wird schon ein bisschen geguckt, okay, wer kommt jetzt und wer nicht. Und dann hat sich das so ein bisschen verlaufen wieder. Aber wäre eigentlich voll schön. Ich finde es super schön, wenn man irgendwo Gästen ist und da ist so ein bisschen so studioübergreifende Community so, aber.
Ey, wir könnten noch einen Stammtisch abgründen.
Ey, habe ich schon öfters mal überlegt, dann diese Idee, dann gerade in Berlin sind alle ja wirklich bis Ostkreuz, sind ja so viele, die das erreichen könnten. Aber aus irgendeinem Grund denke ich mir auch, ach nö. Also auch
diese, aber wir könnten es mal machen.
Lust auf Community, aber dann auch wieder der Aufwand und dann kommen vielleicht, wie du schon sagst, doch nur die.
Und dann, wenn so 5, 6 KernprotagonistInnen nicht kommen, dann ist schon, dann bröckelt so auseinander. Das muss man auch sehr aktiv zusammenhalten, glaube ich.
Das ist auch das Ding, wo ich dann auch schon wieder gemerkt habe, in der Theorie hätte ich voll Bock, da mit anderen Menschen zu reden. Im Endeffekt siehst du da immer so mit den Leuten, die ich eh schon kenne. Und
redest halt mit denen.
So, weil mit neun. Also, weiß nicht, fällt dann halt auch leichter und dementsprechend, habe ich da jetzt nicht so sehr viel Austausch gehabt mit Leuten, die ich noch nicht kenne.
Saß du auf deiner Ecke sozusagen mit den dreien, die du eh kennst. Ja. Genau. Ja. Wenn du eine KundInnen-Anfrage bekommst, wie sieht es bei dir aus? Also, was beschreiben die Menschen, was sie haben wollen? Weil du hast ja auch sowas, so ein bisschen, sind ja auch so collagig oder ne, zusammengesetzt aus verschiedenen Elementen.
Ich glaube, es gibt eigentlich immer so ein paar Optionen. Entweder jemand möchte halt gerne so ein collagiges Ding haben, wo halt realistische Elemente mit irgendwelchen minimalistischeren Dingen drin sind. Oder jemand möchte halt einfach irgendwas, nicht 1:1, aber halt realistisch umgesetzt. Das heißt, wenn jemand ein Porträt möchte, entweder die Person möchte es halt einfach nur als Porträt mit Shading und allem, oder die Person möchte explizit halt dann irgendwie so einen Kontrast drin haben. Und meistens sieht das dann auch einfach genauso aus. Also ich habe halt auch so einen Booking-Form, weil ich finde, das macht schon leichter, wo Leute dann halt Fotos hochladen können. Also einmal Referenzen, aber halt auch Fotos von mir vielleicht. Oder ich frage sie danach vielleicht so, ob die welche screenshotten können, die sie cool fanden, damit ich halt weiß, welche von diesen Richtungen die eher mögen. Mhm. Und ja, also weiß ich nicht.
Also hat hier jemand gesagt, ich möchte ein Herz mit einem Auge, das weint?
Das war mal auf dem Flash und ich habe dann öfter solche Herzen gemacht. Also ich habe auch ein paar auf dem Flash und genau, also da, dort ist halt das Ursprungsring halt ein Flash gewesen.
Aber wenn das ein Flash war, dann hast du es ja selber aus dir herausgezeichnet.
Ja, aber...
Da will ich ran.
Es hatte schon so ein minimal, also wer den vielleicht echt jetzt am wenigsten, aber so einen ganz leicht realistischen Dings, einfach nur, weil es halt Shading gibt und man sieht das halt ein Auge. Und ich meine, so Crying Heart ist jetzt ja auch nicht ein, so ein Tattoo-Motiv. Und da sehe ich nicht so viel Eigenes dran, glaube ich. Also ich finde, je abstrakt ist dann auch das falsche Wort eigentlich, aber je abstrakter sowas wird und je weniger geshadet, desto mehr müsste ich ja selbst sagen können. Bei sowas zum Beispiel. Wobei, da fand ich einfach, die Gradients haben halt voll Spaß gemacht. Dann konnte ich sagen, okay, nee, die Gradients sind cool. Passt. Aber da müsst ihr auf jeden Fall am meisten selbst sagen können, ist das jetzt ein gutes Tattoo? Fragezeichen. Und wenn ich halt ein Porträt mache,
dann... Weil das frei sozusagen aus dir rauskam.
Genau.
Ja. Mhm. Ich wollte jetzt auch darauf hinaus, weil du ja auch mal ein bisschen, du immer sagst.
Du immer?
Du ja immer sagst, dass ja, wenn man sich was aussucht, was man zeichnet, dann ist ja, sagt das ja trotzdem was über denjenigen. Also warum es dich dann anspricht, ein Crying Heart zu malen, hat ja auch trotzdem eine Komponente, die in dir schlummert.
Ja.
Quasi.
Da muss ich auch sagen, das ist eine Sache, über die habe ich auch voll oft schon drüber nachgedacht und mir kommt da irgendwie immer so ein bisschen wie so ein Kreisdiagramm in den Kopf. Also warum ich die Sache mache, die ich mache. Und das ist schon alles halt einfach irgendwie organisch passiert und aus mir rausgekommen. Mhm. Und nicht, dass ich irgendwann gedacht habe, ich möchte jetzt sowas machen. Aber ich finde, das kommt aus unterschiedlichen Umständen raus. Also
was ist das Kreisdiagramm sozusagen? Also da sind halt lauter Tortenstücke. Kleinere und größere?
Nee, dann nicht Kreisdiagramm. Wie heißt das, wo es sich dann so überschneidet und dann ist so ein kleiner Überschnitt. Ist das
ach, du meinst so?
Kenn ich.
Genau, so ein Ding.
Und hier gibt es dann...
Ja, auch ein Kreisdiagramm. Ich habe aber keine Ahnung, wie das nennt. Aber genau. Und ein Kreis davon wäre halt Sachen, die ich schön finde. Der andere Kreis wäre dann Sachen, die mir Spaß machen zu tätowieren. Dann der andere wäre Sachen, die mir Spaß machen zu zeichnen. Dann gibt es vielleicht noch einen kleinen Kreis von wegen, habe ich die Skills dafür. Und dann am Ende gucke ich mir dann mal ein Blatt an und schaue einfach, ob ich es irgendwie fühle, so ob es sich richtig anfühlt.
Also ob das dann hier am Ende das gut, sich gut anfühlt.
Genau, weil voll oft so, wenn eins davon nicht stimmt, also ich habe ja öfter mal auch irgendwelche anderen Stile mal erprobt oder mal gezeichnet und die haben dann vielleicht auch beim Zeichnen Spaß gemacht, aber wenn ich am Ende halt das Blatt anschaue und es halt einfach nicht fühle, dann ist es halt auch nichts für mich gewesen. Und ich glaube, am Ende habe ich deswegen dann vielleicht irgendeine Art Bildsprache, weil die meisten Flash-Sheets von mir dann halt irgendwie einfach ein bisschen melancholisch sind. So. Und ich weiß nicht, ob es dann vielleicht der einzige Nenner ist, der einzige gemeinsame Nenner. Aber ja. Irgendwie sowas.
Hey, wir kommen jetzt zu den außergewöhnlichen Quickies. Bist du damit fein? Oder willst du gerade noch was gucken?
Ich wollte mal bei der Flash-Auswahl.
Das ist jetzt ein anderes Flash, weil da gab es ein Thema.
Ah ja.
Das hat jemand anderes vorgegeben.
Das Thema. Weil das war für so ein
Frankenstein-Flash. Das hat jemand anderes vorgegeben, das andere Thema.
Genau.
Da konntest du dich also in einem Rahmen bewegen. Quasi.
Was natürlich förderlich ist.
Ja.
Oder?
Nee, also nicht um. Das fand ich schon ein bisschen schwer, aber halt auch irgendwie eine coole Challenge. Also das Thema war halt Frankenstein. Und dann mir zu überlegen, wie ich das halt umsetze in Tattoo-Motiven, die ich trotzdem noch fühle. Weil die ersten Sachen, die mir halt einfallen, wären halt keine Motive gewesen, die zu mir passen würden, glaube ich.
Also der erste wäre, den Frankenstein direkt zu nehmen als Porträt. Und da sagst du dann nicht, mache ich, sondern...
Da wäre, glaube ich, so dieser Kreis mit Tattoos, die ich cool finde, dann jetzt nicht so angesprungen.
Ästhetik, Geschmack.
Mhm. Hätte ich halt irgendwie überlegen müssen.
Was ist das? Ist dir das zu gruselig, zu platt, oder was? Was wäre Frankenstein jetzt, was dich stört?
Ich glaube einfach nur, weil ich mir halt auch einfach kein Frankenstein-Porträt tätowieren lassen würde.
Aber er ist ja total melancholisch traurig. Na gut, aber man sieht eher was.
Das Buch fand ich cool. Habe ich irgendwann mal gelesen. Aber
von der Stimmung passt es, aber er ist natürlich auch monströs.
Ja. Und ich hätte auch einfach mal gedacht, wenn du auf so einem Frankenstein-Flash-Day, das war ja auch so ein bisschen hergegriffen. Das war jetzt nicht für irgendeinen Frankenstein-Release mit ganz vielen Leuten, die Frankenstein cool fanden.
Ah, okay.
Es ging um so eine Kaffeemaschine.
Ah, okay.
Irgendwie, also.
Also Abstraktion ist eher gewünscht und nicht bitte alle das Monster.
Ich glaube, das Briefing war, also ich fand es auch voll cool, da eingeladen zu werden. Das hatte Lisa van Hattem organisiert, in Rotterdam war das. Und da gab es halt eine Kaffeerösterei, die ein neues Hotel geöffnet haben. Und die hatten wohl haben halt einfach eine ganz besondere Kaffeemaschine, die irgendwie mit ganz vielen Schläuchen und sonst was versehen ist. Und das war dann, glaube ich, so dieses Ding. Und genau, da dachte ich halt, also muss schon was mit Frankenstein zu tun haben, aber muss jetzt nicht unbedingt so in diese Horrorrichtung gehen oder ein Frankenstein-Porträt sein. Ich glaube, da hätte ich auch genervt, weil es dann einfach so das Erste gewesen wäre, was mir in den Kopf gefallen ist. Und hat auch Spaß gemacht, so ein bisschen drüber nachzudenken, wie kann ich das irgendwie umsetzen. Mhm. Genau.
Ich bin schon voll fasziniert von dieser Zeitlupenaufnahme.
Oh, das fand ich auch, also fand ich schon ein bisschen creepy. Es ist halt ein Freund von mir, den ich da gerade tätowiert habe, der einfach ein gutes Handy hat, wo man das überhaupt mal machen konnte. War das mit dieser Phase, wo man so wirklich so sieht, wie die Nadel da rein ist, finde ich schon ein bisschen creepy.
Und wie es auch so bounced noch, so Rebound gibt.
Ja, da sieht man, was man eigentlich macht, und im Handwerk merkt man es ja gar nicht. So, also wenn jetzt nicht übelst viel Blut fließt.
Überhaupt nicht. Meistens hörst du es ja auch gar nicht, weil irgendwie Musik läuft und irgendwer redet. Wenn das erste Mal die Musik aus ist oder so, dann hörst du es überhaupt wieder. Ist schon mal ein bisschen weird.
Das fand ich als Kontrast beim Handpock das angenehmer, dass es nicht so leise ist, dass man so ein eigenartiges Hautgeräusch hört, dass es so soft sein kann, so intim sein kann, weil ich immer gleich mit Spule gestartet habe. Das heißt, immer ein gewalttätiger, lauter Akt und dann so.
Ich fand
das
immer schon angenehm, so ein bisschen Geräusche im Hintergrund zu haben. Oder wenn ich dann mal komplett allein im Laden wäre, dann hätte ich auch manchmal voll gerne einfach so ein bisschen Tattoo-ASMR und irgendwie eine Box im Hintergrund, die einfach so Tattoo-Maschinengeräusche spielt, so, damit ich mich auch fühle wie im Tattoo-Studio.
Ja.
Ja, das hat, stimmt, das hat eine nicht-Tattoo-assoziierte Stimmung und das muss man jetzt wollen.
Nee, da kann ich.
Ja.
Weißt du, wie es geht?
Nee.
Ich sagte zwei. Das ist voll was ADHS-mäßiges. Du musst einfach ganz schnell nur dich für einen der beiden Begriffe entscheiden, die ich sage.
Oje.
Und es gibt nichts dazwischen. Du hast wie viele Joker?
Drei Joker.
Dreimal darfst du sagen.
Beides oder weder
beides.
Noch.
Schnell entscheiden ist nicht so eine Kombination bei mir.
Dann mache das Tempo,
fühle,
was du möchtest.
Fühle. Okay. Ja, du kannst fühlen, wie du es. Oh, guck mal jetzt. Und das passt jetzt zur ersten Frage. Langsam oder schnell?
Langsam.
Langsam. Gesund oder kaputt?
Gesund.
Fragst du mich oder antwortest du?
Aber ich glaube, ich frage dich schon direkt.
Ja, liebe ich. Das finde ich krass, dass mich die Leute zurückfragen.
Aber das ist ja nur ein Zweifel, oder? Das ist jetzt nicht wirklich eine Frage.
Nee, ist ein Zweifel. Aber das finde ich interessant, wie oft man mit der Stimme hochgeht.
Zweifel.
Introvertiert oder extrovertiert?
Introvertiert.
Pflanzlich oder tierisch?
Pflanzlich.
Laut oder leise?
Leise.
Anfang oder Ende?
Anfang.
Ernsthaft oder albern?
Ich meine, ich tendiere zu ernsthaft, aber wenn ich jetzt einfach beide sagen kann, dann beide, weil nur ernst wäre auch ein bisschen lame.
Dominant oder devot?
Joker?
Gar nichts?
Nee.
Nachtragend oder versöhnlich?
Bin ich gar nicht, glaube ich. Nachtragend.
Misstrauisch oder vertrauensselig?
Ich würde gern vertrauensselig sein. Nehmen wir das?
Sarg oder Urne?
Wie bitte?
Sarg oder Urne?
Sarg?
Das ist das erste Mal, dass wir die stellen, die Frage, ne? Emotional oder rational?
Oh, ey, es gibt so zwei Wölfe in mir drin, ne? Mhm. Das ist ganz übel. Eigentlich beide. Safe beide.
Halb voll oder halb leer?
Halb voll.
Allein oder in der Gruppe?
Allein.
Wasser oder Wein?
Wasser.
Ordnung oder Chaos?
Ordnung.
Kind oder Haustier?
Haustier.
Zu viel oder zu wenig?
Zu viel.
Wissen oder Glauben?
Wissen.
Streng oder nachsichtig?
Streng.
Tiefgang oder Oberfläche?
Tiefgang.
Modern oder nostalgisch?
Modern.
Geizig oder verschwenderisch?
Beides. Wie viele Joker habe ich noch? Keine mehr. Noch.
Keinen mehr.
Alle.
Freiheit oder Bindung?
Freiheit.
Liebe oder Angst?
Liebe.
Annahme oder Reue?
Annahme.
Vorsichtig oder mutig?
Vorsichtig.
Geist oder Körper?
Geist.
Angriff oder Flucht?
Flucht.
Träge oder ambitioniert?
Ambitioniert.
Vater oder Mutter?
Mutter.
Schön. Aha, was haben wir hier?
Ey, wie legt die denn so aus? Das sieht so ein bisschen wie Tarotkarten aus, wie die diese auf Stapel legt.
Das hat eine ganz krasse Legung, steckt jetzt dahinter. Nee.
Hast du gemerkt, ich lerne von dir?
Ja.
Ich habe es erst nicht verstanden, warum man das jetzt nochmal... Jetzt habe ich es verstanden.
So, dann leg mal los.
Wie bist du denn, wenn du in der Gruppe bist, kannst du jetzt mal... Oder was? An welche Situation denkst du, wenn ich dich frage, wie bist du in einer Gruppe? In welcher Gruppe bist du da jetzt gedanklich?
Ich gehe gerade voll viele verschiedene Szenarien in meinem Kopf durch.
Welches war das erste oder was ist das?
Das erste, was mir in den Kopf ging, das war jetzt gerade die Gruppendynamik bei der Cape Town Convention an dem Trip danach. Weil das so das letzte Mal war, wo es halt so richtig übertrieben in der Gruppe war. Aber halt auf eine sehr, sehr, sehr positive Art und Weise aber auch. Also basically, wo ich dann halt wiederkam und mein Kollege nicht wirklich erstaunt war, aber halt schon angesprochen hat, dass ich ja eigentlich, oder von dem, was ich auch zumindest so erzähle, immer so sehr introvertiert von mir erzähle und sehr so mein Space und Sachen für mich. Und auf der anderen Seite gehe ich dann halt weg auf Guestspots und Reisen und lebe halt komplett mein Gruppending aus und mache halt schon ein bisschen mehr auf spontan und Abenteuer. Und dass es schon so ein kleiner Clash ist, auf jeden Fall. Und ich habe da auch schon öfter mal drüber nachgedacht, warum das so ist. Und ich bin halt auch total glücklich, wenn ich reise und Guestspots mache und in Gruppen bin und halt so Spaß habe. Aber wenn ich zu Hause bin, bin ich meistens halt ein Routinemensch und viel mehr für mich. Und manchmal habe ich da gedacht, ob ich dann die Zeit, die ich zu Hause bin, nicht gut genug nutze und nicht genug rausmache. Bis ich dann auch letztens irgendwann mal ein Gespräch mit einer befreundeten Person hatte und diese dann auch meinte, das eine ist aber vielleicht auch dafür nötig, dass das andere funktionieren kann. Also, dass ich, auch wenn ich halt irgendwie einen kleineren Teil habe im Jahr, wo ich halt auf Achse bin und Sachen mache, dass das aber nur funktionieren kann, wenn ich halt dann wiederum nach Hause komme und mich halt einfach so ein bisschen aufladen kann. So, ich könnte halt nicht nur das eine oder das andere, es braucht halt schon beides, es braucht halt diese Struktur und für mich sein. Und ich brauche aber auch dann halt, ja, diese kleinen Erlebnisse immer mal.
Du fährst bei sowas allein, also das ist eine große Messe, richtig?
Okay. Es sind jetzt gar nicht so viele Menschen, aber mit sehr viel Zusammenhalt, weil es halt für die allermeisten Menschen halt schon ein Trip ist und die meisten dann auch so ein bisschen Urlaub hindran machen. Die Leute, die es organisieren, halt aber auch das echt richtig cool machen, richtig nett und mit sehr viel Activities. Und wir sind danach auch irgendwie alle, die sich dafür angemeldet haben, noch auf Safari gegangen, so 3 Tage. Und ich hatte einfach auch das Glück, dass halt auf dieser Convention, ich bin halt im Grunde allein hin. Das war kann Frage natürlich hin. So ein paar Menschen. Mit einer habe ich mir dann auch das Airbnb geteilt also mit ihr und noch zwei Freunden. Die kannte ich vorher jetzt aber auch nicht.
Sind das dann Kollegen? Kollegin?
Genau. Mhm. Und ich meine, sie kannte ich vorher jetzt auch nicht super, aber halt, wir haben uns halt auf jeden Fall schon mal kennengelernt vorher. Und hatte ich halt einfach nur verglückt, dass es halt super gut funktioniert hat, dass wir dann halt noch andere Leute gefunden haben. Und wir hatten uns auf dieser Eröffnungsfeier da kennengelernt. Und manchmal trifft man einfach Menschen und es klickt halt. Mhm. Und seitdem waren wir einfach diese Gruppe. Und man hat natürlich noch mehr Leute kennengelernt. Aber Cape Town war so der erste Trip seit langem, wo ich auch ein bisschen nervös vorher war. Weil ich war halt einfach noch nie vorher da. Und ich konnte mir auch nicht ausmalen, wie das so sein wird. Mhm. So Amerika und sowas konnte man sich ja schon mal ein bisschen vorstellen, weil man wird ja auch überall damit bombardiert mit Filmen und TV-Shows und sowas. Und da wusste ich es halt einfach noch nicht. Da war ich halt ein bisschen nervöser und genau, dann haben wir halt Menschen kennengelernt, wo es einfach geklickt hat. Und dann hat man so seine kleine Gruppe da gehabt. Und auch auf dieses Fahrrad, wo man immer wusste, man hat immer da einen Platz und man hat immer so einen kleinen Safe Space halt irgendwie. Und das war schon richtig schön und auch sehr witzig. Mhm. Genau.
Brauchst du dann trotzdem dein eigenes Zimmer oder kannst du dann auch permanent in einer Gruppe sein oder brauchst du Rückzugsorte oder ist es dann, ich bin Urlaub, Safari, Action, Abenteuer, komplett rein und hältst es durch?
Es kommt drauf an. Also es kommt wirklich drauf an. Wir hatten auf der Safari zum Beispiel halt dieses Zelt dann halt geteilt und ich habe immer das Gefühl, wenn ich unterwegs bin, vor allem wenn es halt längere Trips sind, dass ich dann sowas wie so einen Reserve-Akku habe. So eine Reserve-Batterie, wo ich dann halt irgendwie immer was machen kann. Und nicht unbedingt immer meinen Space brauche. Mhm. Aber das kommt dann halt irgendwann. Und je nachdem, wie viel man durchmacht, merkt man innen drin vielleicht auch, ob man nicht vielleicht doch mal so ein bisschen seinen Space bräuchte. Und das sind immer auch so kleine Signale irgendwie, wenn ich zum Beispiel nach der Convention irgendwie plötzlich merke, oh fuck, ich bin irgendwie anfälliger für so ein bisschen Anxiety oder so ein bisschen so negative Gedanken mir selbst gegenüber, was für mich so ein kleines Zeichen dafür ist, dass ich halt irgendwie erstmal kurz ein bisschen was verarbeiten muss vielleicht, weil ich dann halt, weiß nicht, einfach wieder ein bisschen mehr setteln muss. Mhm. Genau, es kommt halt echt voll drauf an.
Mhm. Wie, hast du den eigenen Stand gehabt oder hast du da geteilt mit genau den Leuten oder wie?
Nee, den Stand habe ich mir dann auch mit, das war Shannon, Pink Gardens, hatte ich mir mit ihr geteilt. Und ihre zwei Freunde auch aus Kanada hatten sich halt noch eingeteilt. Und die anderen haben wir dann halt einfach so kennengelernt. Amy und The Mikes. Und ich weiß nicht, wir hatten uns im Grunde einfach irgendwie alles geteilt. Ich habe aber vorher auch direkt am Anfang halt auch, wie wir es vorhin gemacht hatten, nicht so eine Rede gehalten, aber schon so ein Ding von wegen so, hey, by the way, wenn ich mal irgendwie abends vielleicht halt einfach in mein Zimmer gehe und nicht mit esse oder so, dann ist das halt nur weil. Oder wenn ich hier vielleicht morgens sitze und irgendwie nicht wirklich
traurig eine Mimik
habe oder nicht wirklich eine Mimik habe oder nicht lächle oder kein Ausdruck, also einfach nur hier sitze und mein Frühstück esse, dann mache ich das nicht, weil ich irgendwie schlecht gelaunt bin, sondern ich weiß nicht, dann mache ich das halt einfach nur gerade, oder weil ich vielleicht einfach irgendwie diese Energie noch so ein bisschen sparen muss. Weil ich finde, schon einen krassen Unterschied macht, ob man jetzt alleine in einem Hotel oder Airbnb ist oder ob man irgendwo was teilt, wo man vielleicht sein eigenes Zimmer hat, aber schon allein das Wissen, dass wenn man jetzt rausgeht, Leute encountern kann. Mhm. Und das ist ja schon auch irgendwie, was bei einer Person macht, ob du jetzt aufstehst oder rausgehst und eine Person grüßt mit einem Lächeln oder halt einfach da sitzt und dein Müsli isst, wo eine Person vielleicht eher denken würde, so, ist irgendwas, dass man es halt vorher kommunizieren muss, dass man halt einfach nur da sitzt und vielleicht auch mal so im totalen Goblin-Modus halt einfach irgendwie so sein Müsli essen möchte, ohne anzusein. Mhm. So.
Aber du hast schon das Gefühl, du musst dich erklären. Oder ist es besser?
Ich weiß nicht, ob ich es hätte müssen, aber ich mache es halt einfach lieber vorher gerne, so just in case.
Ist es so, dass es dann auflöst oder sitzt wieder im Goblin-Modus da?
Nö, danach würde ich es halt einfach, danach darf ich es ja.
Ja, und nutzt es auch? Oder hast du es da genutzt in dem Fall?
Weiß ich gar nicht. Ich glaube, da kam es dann am Ende gar nicht so dazu. Am Ende lässt man es dann vielleicht doch nicht so raus, wenn es halt nicht komplett nötig ist. Aber ich meine, die meisten Leute checken es dann ja schon so ein bisschen. Und vielleicht, wenn es andere Situationen gibt, dann muss man die vielleicht nicht explizit nochmal erklären. Nicht, dass ich sowas generell erklären müsste, aber ich tendiere dazu, Sachen gerne durchzusprechen, vielleicht ein bisschen zu überklären. Aber ich rede halt auch einfach super gern über Feelings und so. Von daher. Mhm. Weiß ich nicht.
Was sind die Vorteile für dich in der Gruppe? Also Nachteile ist natürlich, hast du ja aufgezählt, aber was wären so, oder was hast du für neue positive Erfahrungen gemacht? Ja. Von dieser Gruppe oder von?
Ja, von der Gruppe speziell einfach nur, weil es halt einfach sehr viel Spaß gemacht mhm. hat. Also es kommt immer drauf an. Es ist nicht so, dass ich immer Gruppensachen gut finde. Mhm. Aber wenn es dann halt wirklich gut funktioniert, dann machst du das natürlich auch Spaß. Also wenn es halt Leute sind, mit denen man sich gut versteht, mit denen man sich sicher fühlt. Leute, die ich jetzt persönlich einfach auch sehr witzig fand, ne? Das macht natürlich das ganze Erlebnis halt mhm. ein anderes und ein witziges. Das hätte ich halt allein nicht so gehabt. Das wäre halt immer noch echt cool. Und auch wenn ich das Wort in dem Sinne jetzt nicht wirklich gerne mag, also wäre schon echt magisch gewesen immer noch. Aber einfach nicht so witzig. Mhm. Aber ich würde jetzt trotzdem nicht halt immer Gruppen, egal was für eine Gruppe, vorziehen. Also auch wenn ich irgendwie unterwegs bin, in den meisten Fällen trifft man schon Leute, die halt, mit denen man auch voll gerne Zeit verbringt. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen, ich bin jetzt irgendwo und ich könnte mit einer random Person, mit der es vielleicht gar nicht so klickt, irgendwas machen, einfach nur weil. Oder ich mache halt einfach die Sachen, die ich gerne machen wollte für mich und dann weiß ich halt auch, dass ich eine coole mhm. Zeit haben werde, dann mache ich das lieber so. Mhm. Weil ich sehe nicht den Grund, einfach nur weil mit Leuten mhm. Zeit zu verbringen. So. Mhm.
Spaß, Freude, hm? Lebendigkeit. Ja, kann ich nachvollziehen.
Das dachte ich mir nämlich auch gerade die ganze Zeit.
Ja, aber so aus meiner rationalen, strengen Sicht denke ich so, naja, das, meistens gibt es Ärger, man muss Kompromisse eingehen. Also die negativen Sachen kann ich sofort aufziehen und dann so, aber warum sehne ich mich danach? Oder warum ist das dann toll, wenn das mal funktioniert? Genau, ist alles ein bisschen lockerer, leichter, lustiger.
Bist du auch eher so ein Alleinmensch?
Ja, schon, genau. Aber dann trotzdem dieses, irgendwie geht's ja dann doch nicht ganz alleine. Mhm. Also die Idee, der einsame Wolf schafft es am besten, weil er nicht gehindert wird. Heute habe ich gehört, es entstehen übelst viele Krankheiten, wenn man alleine ist. Also ich habe schon mal gehört, dass der Mensch nicht dafür ausgerichtet ist und einzelhaft ist nicht umsonst eine Bestrafung und so. Und dann war nochmal so ein Träger. Aber die Wahrscheinlichkeit von Krankheiten steigt, wenn du dich in die... Und dann war so nur, ich werde mal älter. Und vielleicht ist das auch wichtig für mich als Gesundheit, weil das natürlich... gesund und fit zu sein, dann kann man alleine sein. Aber wenn man dann der Gedanke, ich bin dann nicht mehr fit und dann alleine, also ja. Ich bin dann Leuten ausgeliefert, die ich nicht leiden kann, weil ich die ganze Zeit isoliert gelebt habe. Und dann denke ich auch wieder, aber wenn ich Gruppenerfahrung habe, zwar auch mit Gruppen, die gewählt sind, selbst gewählt sind, habe ich ja so eine Lebendigkeit, so ein Verbundenheitsgefühl und das ist ja total toll und vermisst das auch, wenn das nicht mehr dann da ist. Mhm. Und dann war die Frage, ja, aber was ist der Nutzen? Oder wie siehst du das? Oder was hast du für dich erkannt? Und ja.
Also ich fühle voll, was du gerade auch gesagt hast. Aber ich glaube, bei all dem muss ich auch immer, oder grätscht mir so ein bisschen in den Kopf rein, dass ich auch finde oder denke, dass andere Menschen auch einfach andere Bedürfnisse haben. Mhm. Je nachdem, wie man halt einfach gestrickt ist und wie man funktioniert. Und also ich hatte halt auch jahrelang Therapie vorrangig wegen Angststörungen und sowas. Und da hatte ich halt immer das Gefühl, dass ich, wenn ich gesagt habe, dass ich so Minimum einen Tag die Woche brauchte, wenn es ganz schlecht war, so zwei, wo ich halt einfach nur zu Hause bin und niemanden sehe, am besten halt einfach so überhaupt keine Interaktion, gar keine Stimuli, dass es halt was Schlechtes war, dass es ein Zeichen ist dafür, dass einem nicht gut geht, dass man eigentlich dagegen anarbeiten muss. Hm. Wo ich danach halt
immer gemerkt habe. Also als wäre es gesellschaftlich sozusagen nicht.
Genau, das ist ein Zeichen dafür von wegen, dann geht's dir aber schlecht, dann bist du wahrscheinlich deprimiert. Ja. So, bis ich dann halt irgendwie gemerkt habe, es war eigentlich nur mein Körper, der mir gezeigt hat, ich brauche einfach mal eine Pause, weil mein Hirn vielleicht einfach schneller auch ein bisschen überladen ist und dass ich dann halt vielleicht einfach gerne mal zu Hause bei nichts mache, das hat nichts damit zu tun, dass es mir schlecht geht, das ist halt eher einfach so ein bisschen Selfcare, die mein Körper sich dann nimmt, wenn es mir Signale gibt, dass ich das mal brauche und dass dann, glaube ich, auch andere Leute weniger negativ affektiert davon sind, dass sie halt alleine bleiben. Also wenn man sich auch so, jetzt wieder so Thema Lockdown, aber ich fand es total krass, dass ich da mit Leuten geredet habe, die gestruggelt haben damit, allein zu sein und dass das für die komplett schwer war, weil ich es mir überhaupt nicht vorstellen konnte. Mhm. Also in dem Moment vermisse ich es aber und ich hatte voll oft auch irgendwie mir Gedanken gemacht, ob ich zu gern alleine bin. Mhm. Und dass man sich dann manchmal selber dazu nicht zwingt, aber mal so ein bisschen in den Arsch tritt, dass man halt wieder was mit anderen Leuten macht, dass man halt nicht zu sehr in die Routine reingeht. Und nicht, dass ich es nicht auch total gerne mache, wie gesagt, aber manchmal muss man sich schon auch dafür aktiv entscheiden, dann mal was mit Leuten zu machen. Mhm. So.
Ich glaube, es geht auch vielleicht manchmal mehr um die, und das scheint jetzt bei dir ja eh so zu sein, die Reflexion, dass die trotzdem da ist, dass man sich das fragt, warum man jetzt alleine sein möchte, warum man in der Gruppe sein möchte, ob man zu oft alleine sein will und so weiter. Und dass es nicht so eine unbewusste Flucht ist, die man vielleicht selber 40 Jahre lang nicht für sich gesehen hat. Ich glaube, da liegt dann eher das, was gefährlich in Anführungsstrichen ist, dass man es immer wieder als Flucht nutzt, nur weil man keine Resilienz aufgebaut hat, irgendwann mehr mit anderen Menschen in eine Interaktion zu gehen. Oder das, wovor so Szenarien mit KI Angst haben, wo so dystopische Vorstellungen, dass das den Menschen in die Karten spielen wird, noch mehr allein zu sein. Denen das gar nicht bewusst ist, dass sie das auf einer ungesunden Art und Weise missbrauchen auch. Also eigentlich ein schönes Gefühl, wie allein zu sein, missbrauchen, um einfach mit niemandem mehr in eine Interaktion zu gehen.
Nee, auf jeden Fall.
Da wird es dann, glaube ich, ich glaube, das ist dann auch das, wo man gesundheitlich dann, weil du vor einem Auto gesagt hast, ein einsamer, kranker Mann. Aber ich glaube, das ist eher gemünzt auf diese unbewusstes Zurückziehen und eine Flucht in eine völlig andere Welt auch.
Oder wenn man ungewollt alleine ist, wenn man sich dann auch sehen, weil man halt einfach nicht diesen Kontakt hat. Dafür
oder soziale Kontakte völlig verloren hat dann irgendwann quasi so.
Ja, das ist, glaube ich, so wie mit voll vielen Sachen, die man tut im Leben, wo man sich aber entscheiden muss, so mache ich das, weil es gut für mich ist und weil es sich gut anfühlt, oder mache ich das aus einem anderen Grund.
Genau.
Und wenn es aus den richtigen Motivationen entsteht, dann sehe ich da auch überhaupt gar nichts dagegen.
Und ich finde auch, weil das ist ja bei euch auch in eurem Beruf auch so, oder jetzt bei dir auch mit Familie dann auch noch. Also wann bist du wirklich, wirklich allein? Redest du vor einer geschlossenen Zimmertür, weil du jetzt zeichnest? Oder wenn du auf dem Land bist, dass du mal einen Tag Ruhe hast? Weil ansonsten hast du trotzdem Kinder um dich, du hast eine Frau. Und ihr seht jeden Tag auch noch Leute beim Tätowieren. Ich glaube, da ist das nochmal was anderes als Menschen, die, weil sie einen Homeoffice-Job haben, 24/7, 6 Tage hintereinander keine Person gesehen haben, außer den Lieferdienst.
Ja.
Ich glaube, da kommt dann was anderes nochmal an Einsamkeit dazu.
Ja, diese andere Extreme aufmachst, genau. In der eigenen Wahrnehmung bin ich da ja limitierter.
Also so intensiv wie du und du vielleicht auch mit euren Kunden sprecht, habt ihr ja im Grunde genommen nach einem Arbeitstag, auch wenn ihr nur 3 Stunden tätowiert habt, ja irgendwie mit einer Person gefühlt jetzt die ganze Zeit ein Gespräch gehabt.
Das mache ich manchmal auch gar nicht. Also bei mir wechselt das auch komplett. Es gibt Termine, da drehe ich dem manchmal komplett das Ohr ab, weil ich irgendwie merke, ich brauche das gerade zum Konzentrieren oder ich brauche es einfach. Und dann aber öfter auch wieder Tage, wo ich merke, ich kann das eigentlich gerade gar nicht. Und sage das auch meistens im Voraus, dass ich die Person jetzt nicht ignoriere. Aber manchmal ist es auch einfach mit Konzentration. Manchmal gibt es einfach Tage, da kann ich nicht dabei reden, während ich mich konzentriere. Oder wenn es irgendwie besonders schwierig ist. Aber es kommt halt echt immer drauf an. Oder wenn man vielleicht auch eine Woche hatte, wo man viele Termine, oder wo ich viele Termine hatte, wo ich viel geredet habe, dann am Ende ist halt einfach die Batterie ein bisschen leer.
Total.
Und dann kann ich es halt auch nicht mehr. Aber ich finde schon nochmal eine andere Qualität, so dieser Kontakt mit Kunden versus halt mit Freunden was machen. Das ist schon eine anderes Level an sozialen Kontakten.
Aber es zieht trotzdem halt auch auf eine Art Energie. Gleiche, und ich glaube, deswegen kommt man sich ja manchmal schon so vor, als hätte man ja jetzt schon 4 Leute diese Woche gesehen. Obwohl es dann vielleicht Kundentermine waren. Ist ja auch, glaube ich, nochmal, muss man differenzieren. Und, habe ich letztens gelesen, man muss mal tracken, wie oft man wirklich dann allein ist, wenn man allein ist. Weil wenn du auf eine Terminanfrage antwortest, hast du auch im Grunde schon wieder eine Interaktion. Mhm. Also dein System denkt trotzdem, es hat mit einer Person interagiert.
Ah ja.
Du bist ja nicht im Elfenbeinturm, hast ja nicht im Elfenbeinturm gesessen und hast wirklich weder geredet, noch auf Social Media geguckt, noch eine Anfrage beantwortet. Mhm. Also ich glaube, das produziert auch nochmal ein anderes Alleinsein und Einsamkeit.
Ja, das finde ich aber auch voll witzig, weil ich hatte das auch irgendwann mal letztens gelesen darüber, warum Menschen halt gerne Serien gucken oder so und wie das Gehirn da aber auch gerne so genauso drauf anspringen, als würdest du deine Freunde sehen, wenn du halt irgendwie bekannte Charaktere wieder triffst und sowas.
Ach so.
Und dass das, also quote me jetzt
nicht. Ja, aber kann ich mir vorstellen.
Aber hatte ich zumindest irgendwann mal gelesen, dass es dann halt im Gehirn die gleichen Zellen anspringen lässt. Und ich lese halt auch einfach unheimlich gerne. Und für mich ist das manchmal, glaube ich, auch dann irgendwie so dieser Ersatz, wo ich mir dann auch manchmal denke, so, fuck, das hat irgendwie was
Das ist ja auch eine Welt aus Charakteren bestehend, wo was passiert.
Aber halt auch so ein Escapism, der nicht passiert aus, ich muss vor irgendwas fliehen, sondern halt einfach nur, weil es halt einfach Spaß macht. Ja. So. Und dann ist das auch eigentlich voll okay.
Wir sind hier total Nerd-Sympathisanten. Ne? Ich mag euch ja auch.
Ich wollte gerade sagen, du bist ja angeblich auf der anderen Seite.
Ich scheine ja auf der anderen Seite zu sein. Ich bin auch gerne allein, aber nicht so gern wie ihr alle. Wir haben in letzter Zeit öfter auf jeden Fall wieder eine höhere Dichte.
Höhere Dichte am Alleinsein?
Mhm, an Menschen, die gerne allein sind. Finde ich gut.
Aber das ist nochmal ein guter Standpunkt.
Ich bin gern mit Menschen zum Beispiel zusammen, die so sind, auf jeden Fall. Die geben mir Ruhe und so.
Ich bin auch gerne mit Menschen zusammen, die es halt nicht sind, weil es irgendwie, weiß nicht, ich hatte voll oft auch in meinem Leben dann eher Freunde, die super extrovertiert sind, wo man sich halt irgendwie so dahinter stellen kann oder wenn man irgendwie so noch früher mal auf Partys war oder so, wo die Leute dann halt andere Leute kennenlernen und wenn man sich dann halt das entschieden hat, dass es dann, das klingt jetzt blöd, aber so, dass es wert ist, da mal selbst rein zu investieren, dann kann man halt auch mal was sagen, aber sonst guckt man sich das einfach so von außen an und schaut dann einfach mal, das fand ich immer super eigentlich.
Ja.
Das beschreibt ja unser...
Genau.
So Polly als Filter und als Schutzschild und dann zu gucken, ach jetzt, es ist eigentlich auch ein bisschen so Trittbrett, ein bisschen mies, ne?
Also nee, aber für mich ist es ja entspannend, weil ich ja nicht unter dem Druck bin, dir was Krasses bieten zu müssen. Alles ist lebendiger, als wenn du alleine bist.
Ah ja.
Insofern, ich muss keine krasse Party bieten, für, du findest schon krass, wenn wir zum Späti laufen, so nach dem Schema. Und da jemandem begegnen, so. Und danach ist es schon aufgewühlt. Ich muss quasi wenig tun dafür, dass wir schon einen lebendigen Austausch haben. Also ich profitiere davon.
Genau, es kommt ja auch an die Kombination an. Aber genau, ich erkenne mich auch wieder in, wann bin ich denn mal wirklich ohne jegliche soziale Kontakte, weil ich mich gerne hinter Beruf verstecke und dann hast du recht, wie viele, dann sind das auch Anfragen, dann fragst du ja nicht mechanisch was ab, wie jetzt, wenn ich bei der Krankenkasse arbeiten würde, sondern du redest ja auch über die und das gibt ja auch was. Wie lange war das? Das ist schon ganz alleine, stimmt. Das wüsste ich noch. Das werde ich mal tracken. Tracken.
Das hier möchte ich.
Na dann.
Warum hast du die zur Seite gelegt?
Ich glaube, ich bin ganz egozentrisch. Alles, was mit mir zu tun hat und was du erwähnst.
Also was euch verbindet denn sozusagen?
Verbindende Sachen. Und jetzt war die Frage streng. Weil ich nehme dich, also ich weiß von mir, dass ich streng bin. Ich nehme jetzt noch nicht viel Strenge wahr jetzt von als außen.
Nicht anderen Menschen gegenüber, mir selbst gegenüber, glaube ich eher. Oder dass ich mir auch wünschen würde, dass Menschen halt strenger mit mir sind, glaube ich. Geht, glaube ich, auch wieder in diesen Strukturkontext über. Und ich hatte ja vorhin auch irgendwann mal mit dir darüber, ich glaube, da warst du gerade weg, über dieses Kunst-Uni-Ding, dass man sich wünscht, dass da irgendwer sitzt, der dir dann irgendwie auf die Finger klopft, wenn du was falsch machst. Und eine Facette, die es für mich total schwer gemacht hat mit dem Maschinenanfang zum Beispiel, weil ich immer auf der Suche bin nach, es muss doch so diesen einen Weg geben, wie man das machen soll, damit ich das nicht falsch mache. Bis ich dann gelernt habe, gibt's halt irgendwie doch leider gar nicht. Also am Anfang wurde einem das voll oft so beigetragen, aber je mehr man Leute fragt, wie die was machen, sagt dir dann doch jeder was anderes und die Antwort ist dann meistens, musst du halt irgendwie rausfinden. Das finde ich total schwer. Also ich hätte lieber Leute, die mir sagen, genauso funktioniert das. Und dann mache ich das genauso. Und dieses...
Also Leitplanken.
Aha.
Was lustig ist, weil es steht ein bisschen im Kontrast zu, dass du Freiheit gewählt hast. Weil das ist oft so ein Paradigma. Also man wünscht sich eigentlich diese Leitplanken. Und gleichzeitig ist man ja auch manchmal oft dann in so einer Struktur so anti-autoritär. Ja. Oder so hat so ein Autonomie-Thema, dass man... auch sich wenig was sagen lassen will, aber eben in den Sachen, wo man es braucht, möchte man, dass jemand sagt.
Ja.
So oder so.
Ich glaube, so voll viel an mir ist tatsächlich auch so diese zwei Kontraste. Dieses Alleinsein und Erlebnisse suchen und streng und Freiheit. Und das sind halt einfach so zwei sehr konträre Bedürfnisse von mir, die manchmal parallel, manchmal auch einfach nacheinander existieren, aber eigentlich immer da sind. Und die funktionieren aber auch nicht wirklich alleine. Oder das eine hilft dem anderen auch manchmal, glaube ich. Aber ja, genau.
Ich glaube, wenn man zu sehr in einem Extrem ist, sehnt man sich automatisch schon wieder nach der Gegenseite. Oder die hängen sowieso zusammen.
Hat die Therapie die Lösungen oder Antworten gebracht oder Leitplanken? Für das Thema mit den Angststörungen?
Jein, also die hat total viel gebracht. Aber dadurch, dass ich ja erst ein paar Jahre danach auch jetzt diese zum Beispiel diese zweite Diagnose hatte, bin ich halt dann auch wieder einfach zurück. Und mir ist auch gefallen, dass bei so ein paar Fragen oder bei so ein paar Themen, wo es entweder keine Antwort gab oder eine Antwort, die sich nicht richtig angefühlt habe. Wenn ich das jetzt wieder angucke aus dieser neuen Perspektive, mit dieser neuen Brille sozusagen auch, wo jetzt Sachen halt einfach einen anderen Sinn machen oder überhaupt Sinn machen oder Sachen so komplett wieder aufgewürfelt sind, dass ich die eigentlich nochmal durcharbeiten muss, aber halt aus dieser neuen Perspektive. Mhm. Aber die Therapie hat mir voll viel gebracht. Also auch wenn es nur das ist, dass ich halt jetzt schneller merke, wie sich mein Körper anfühlt und schneller diese Alarmglocken höre, die mir sagen, irgendwas ist gerade nicht richtig und ich muss mich jetzt einfach kurz um mich selber kümmern, damit ich halt nicht an diesen Punkt komme, wo ich auf einmal da sitze und denke so, oh Gott, warum geht's mir so schlecht?
Ja.
So, also das habe ich, glaube ich, echt ganz gut im Griff eigentlich mittlerweile.
Was hast du für eine Therapieform gewählt?
Oder das war,
wo bist du reingeraten?
Das war auch gar nicht so bewusst. Ich habe einfach die Therapeutin angefragt, die meine Mitwohnerin hatte, und das war Tiefentherapie. Genau. Und das ging halt auch echt eine Weile dann. Aber ja, nee, fand ich aber gut. Also ich finde Therapie eigentlich eh super und ich glaube auch felsenfest, dass eigentlich wirklich jeder mal zur Therapie gehen könnte. So, straight up. Auch wenn es jetzt nicht wirklich
Probleme eine Notlage gibt. So. Genau.
Ja. Aber auch schon ein Präventativ oder einfach nur, um sich selbst mal kennenzulernen, weil ich glaube, die wenigsten Leute tun das überhaupt.
So. Ich finde, wie zur Massage kann man auch mal. Auch bei Paartherapie oder so, denke ich immer. Man muss nicht in der größten Not gehen.
Nee, voll.
Und ich meine, es täte Leute schon helfen, wenn man es aus Interesse macht.
Ja. Wie viele Leute kennen sich denn, oder wie viele Leute wissen überhaupt, wie sie sich fühlen und dann vielleicht auch noch, warum die sich gerade so fühlen? So, das ist doch irgendwie voll oft eine Sache, die gar nicht bewusst passiert. Was aber eigentlich total helfen würde, dass man sich darüber mal Gedanken macht vielleicht.
Wie fühlst du dich jetzt gerade?
Okay, so. Also die Nervosität ist auf jeden Fall abgeflaut.
Sehr gut.
Und jetzt kommt so eher der Punkt, wo man sich vielleicht mal Gedanken macht von wegen, oh, plapper ich jetzt die ganze Zeit? Oder so. Schon vielleicht so diese Anxiety-Gedanken, die da kommen, weil es halt einfach eine Extremsituation für mich hier ist. Wo ich angreifbarer bin für mich selbst. Also dass ich selber so ein bisschen gemein zu mir bin und vielleicht schneller denke, ach, langweilig die gerade total. Und weißt du, solche Gedanken eher? Aber sonst eigentlich ganz gut. Also abgesehen davon, dass ich hier permanent so ein bisschen klamme Hände habe und so ein Pappmaul, weil ich so nervös bin. Aber
hast du den Eindruck, dass wir wohlwollend sind?
Ihr seid voll nett.
Dir gegenüber?
Ja.
Das war nämlich jetzt in diesem Podcast, wenn du in einem Umfeld bist, wo du wohlwollend spielst, dann entspannst du dich. Und ich, bei mir war immer so, diese Situation ist immer stressig für jeden.
Ja.
Und dann so, naja, aber wenn. Achso, entweder wohlwollend oder wir wollen dich nach Schwächen überprüfen. Und ich werfe mir ja manchmal vor, dass ich dann einfach nur nach Schwächen suche beim Gegenüber, beim Podcast.
Das machen wir auch manchmal.
Machen wir auch so. Und dann dachte ich so, oh, fuck, nicht das. Dann ist ja kein Wunder, dass alle gestresst sind, wenn wir hier mit so einem X-Ray-Blick versuchen, an deine Schwächen ranzukommen. Deswegen die Frage, ob sich das eher so anfühlt oder doch halt eher wohlwollend.
Gar nicht, aber weil ich halt manchmal dann auch so gemein zu mir selbst sein kann, wenn ich es nicht irgendwie vorher kontrolliere, ist halt, dass ich mir dann natürlich denken kann, okay, ihr seid voll nett zu mir, aber seid ihr es denn wirklich? Oder seid ihr nicht vielleicht doch dann irgendwie voll enttäuscht? Oder habt ihr denn gerade eine gute Zeit? So, weißt du, dass man sich dann halt eher diese Fragen stellt. Und das Schwächen auslassen, das habe ich jetzt gar nicht so empfunden, aber ich rede halt auch einfach voll gerne über Schwächen und wie vorhin gesagt, so Gefühle und sowas. Und ich glaube, weil wir vielleicht auch da so ein paar Parallelen haben, würde ich das dann auch gar nicht so als solche, also als Schwächen sehen, sondern eher so, hey, guck mal, da denken wir gerade irgendwie ähnlich. Oder dann redet man vielleicht, ich rede auch dann lieber mit Menschen über solche Sachen. Ich meine, du hast ja auch gerade die rausgesucht, wo du denkst, okay, da kannst du dich selbst mit identifizieren. Und ich finde auch, ich rede gerne mit Menschen drüber, wenn man halt rausfindet, dass man irgendwo ähnlich tickt, irgendwo Ähnlichkeiten hat, weil man sich dann auch irgendwie so versteht. Und ich glaube, das ist gerade ein bisschen schwer verständlich, aber mir ist auch aufgefallen über die letzten Jahre, man trifft ja schon in einem Jahr ab und zu mal Personen, wo es halt besonders gut klickt. Mhm. Und ich habe letztens mal über die Freunde nachgedacht, die ich so in den letzten Jahren halt kennengelernt habe auf Reisen. Und im Endeffekt sind das halt einfach alles Menschen, die neurodivers sind, also die ADS haben oder Spektrum sind. Und das hat halt auch, glaube ich, auch einfach einen Grund, da versteht man sich halt einfach voll gut.
Total. So. Das zieht man auch an.
Ja, komplett.
Ja. Wir haben ja auch mittlerweile nur noch Leute sitzen, die auf dem einen und dem anderen Spektrum sind, weil wir das dann auch anziehen. Ich glaube, das ist auch wirklich so.
Ja. Ist, glaube ich, auch einfach auch eine Branche, die halt einfach ein gutes Setting ist für Leute. So.
Also, weil ja auch viele Leute gern so schnippisch dann immer wieder sagen, ja, dann hat ja jetzt gerade jeder oder dann hat ja unser ganzer Freundeskreis, also A, ja, dann hat es vielleicht unser ganzer Freundeskreis, weil man sich ja gegenseitig auch anzieht. Mhm. Und nein, ich arbeite in einem völlig anderen beruflichen Umfeld. Nein, ich habe jeden Tag Leute vor mir, die das nicht haben oder nichts haben, das nicht kennen, noch nie was von gehört haben, keine Ahnung. Also, das ist ein bisschen wie dieses Tarot-Sternzeichen, das stimmt ja alles. Mhm. So.
Wie ist der Prozentsatz? Neurodivergenz? Ist jetzt nicht 50-50, sondern sind schon eine Minderheit.
Nee, es ist natürlich jetzt stärker geworden, weil es jetzt auch natürlich mehr Diagnosen gibt und natürlich verbesserte Systeme, das empirisch sozusagen zu belegen oder zu beweisen, wie viel es gibt.
Aber ich fand ja auch auffällig, jetzt, selbst wenn ich den Namen nicht habe oder das nicht als Krankheit betitle, merkt man ja trotzdem, ich komme nicht so klar in einem normalen Betrieb. Ich will doch eher eine andere Arbeit machen oder lande dann eben in so. Ja, Tattoo war ja mal Nische. Mhm. Hat ja auch einen Beweggrund dafür.
Ja, glaube ich auch, dass das.
Und einen populären.
Auch ohne Namen hätten viele Menschen dann aus einem bestimmten, in einer Branche sehr ähnliche Themen, sozusagen.
Voll. Ja. Könnten das bloß nicht so benennen.
Gab es hier noch was?
Nee, warte mal, ich muss jetzt gerade hier.
Weil ich will hier
die ganze Zeit über Befindlichkeiten reden, achte ich jetzt auch wirklich regelmäßig drauf, wie es mir geht. Wie geht's dir denn? Du bist an.
Wie ich möchte das Augen zu und durch Erlebnis haben.
Das ist doch super.
Das letzte Augen zu, also der Podcast heißt ja Augen zu und durch. Hallo. Guckst du, als hättest du was verpasst. Ich wollte nur wissen, was dein letztes Augen zu und durch Erlebnis oder dein letzter Augen zu und durch Moment war. Jetzt denke ich mir natürlich bei dir, es gibt viele.
Also abgesehen von heute natürlich.
Zum Beispiel abgesehen von heute, weil heute sagen viele.
Heute auf jeden Fall. Aber das Letzte, da müsste ich mal tatsächlich ein bisschen drüber nachdenken, glaube ich.
Also du weißt, wie es gemeint ist, ne? Mit diesem, dass man sozusagen wirklich so denkt, jetzt da muss man jetzt sich durchquälen oder da muss man jetzt durch.
Wobei aber du eigentlich Sinne von was, im Sinne von, weil man denkt, da kommt was Positives bei raus oder eine Sache, die man eh gar nicht machen möchte. Das wäre für mich ja nochmal zwei verschiedene Sachen. Stimmt. Weil sonst wäre halt einfach so jeden Monat irgendwie, keine Ahnung, Steuerkram machen ist ja auch Augen zu und durch, aber jetzt nicht so irgendwas, was mir jetzt in den Kopf fallen würde.
Ja, ich meine eher wie so eine Challenge oder wie eine Mutprobe oder was sich so anfühlt, so ein bisschen. Wobei ich jetzt gerade gleichzeitig denke, du scheinst aber trotzdem irgendwo ja doch recht mutig zu sein in dem Sinne, dass du dir Challenges gibst. Du hättest heute absagen können und du hättest auch nicht versuchen müssen, auf eine Maschine umzusteigen.
Ja, nee, das ist halt das Ding. Ich glaube, dadurch, dass ich halt voll oft konfrontiert wurde mit Angst, und ich will Anxiety und sowas jetzt gar nicht schön reden, aber es hat mir dann, glaube ich, schon einen Vorteil gegeben, dass ich halt dadurch auch so ein bisschen die Scheu davor verliere. Und ich habe das Gefühl, dass wenn ich es vergleiche mit Leuten, die das nicht unbedingt so haben in dem Extrem, wenn die jetzt irgendwas machen würden, sei es jetzt halt irgendeinen Gastbot anfragen oder eine Reise oder so, und dann spürt man Angst und Nervosität, das wäre dann halt eher so ein Zeichen dafür, so ein Warnzeichen, dass man es vielleicht nicht machen sollte und man ist nicht gewohnt und man fühlt sich das halt komisch an. Und wenn ich das aber jedes Mal merke und auch egal wie oft ich reisen gehe, wenn ich es nicht gerade irgendwie zweimal schon diesen Monat getan habe, dann kommt diese Nervosität auch immer wieder. Mhm. Aber ich habe halt einfach gelernt, damit umzugehen, es trotzdem zu machen, weil wenn ich mir jetzt alles vorstelle, vor dem ich schon mal Angst gehabt hätte, tätowieren inklusive, dann hätte ich einfach nie irgendwas gemacht. Das wäre auch schon irgendwie voll sad. Also, wie gesagt, ohne dass ich jetzt romantisieren möchte, hat es mir halt echt schon voll geholfen, eigentlich.
Voll.
So damit umzugehen. Deswegen fällt mir gerade, glaube ich, auch kein Augen zu und durch Erlebnis sehr ein.
Du kannst also auch die erste schon bleiben, haben. Die es nicht beantwortet, sozusagen.
Nee, weil ich meine, klar, heute war krass, Maschine lernen, Reisen, aber irgendwie, weiß ich nicht.
Was ist deine größte Angst?
Meine größte Angst?
Oh, so eine krasse Frage hast du noch nie.
Doch, habe ich schon. Aber das trifft es ja irgendwie auch, Augen zu und durcherleben. Es geht ja eigentlich um Angst und wie zeigt die sich? Oder wo ist das? Die Körperwahrnehmung, der Stress am höchsten, bei welchen Themen? Und dann könnte man da zurück drauf leiten.
Die größte Angst, das wären jetzt keine Sachen, glaube ich, die verbunden werden mit Nervosität und sowas, weil das sind für mich dann halt einfach eher Challenges. Das wäre dann halt eher, ich weiß nicht, Sachen, die in Richtung Social Anxieties gehen, nicht gemocht werden, was ja daraus resultiert in Alleine sein, aber ein unfreiwilliges Alleine sein, also ein Alleine sein.
Verlust.
Wo Angst. Ich halt nicht zustimme vorher und das ist für mich halt auch ein Riesenunterschied.
Ja.
So, ja, diese Art allein werden oder.
Du bist in der Gruppe, aber du wirst ausgestoßen und jeder sieht, wir sind ja alle zusammen, aber sie da drüben.
Mhm. Genau, also auch wenn ich Alleinsein super finde, es gibt eine andere Art Alleinsein, vor der ich mich sehr fürchte.
Ja, die nicht gewählt ist.
Ja, voll. Ich glaube, das wäre so.
Ich schlage hier jetzt mal den Bogen.
Du willst nicht weiter vertiefen? Auffällig.
Ach nee, können wir machen. Nee, können wir. Das ist so, ich vor allen Dingen.
Normalerweise.
Jetzt rein in die Kernfamilie.
Ja. Ich habe nur genau dieser Bruch fand ich noch interessant. Du musst mal sagen, ab wann es zu viel wird, dass du dann diese Matheaufgaben, die dir deine Eltern gegeben haben, gerne gemacht haben. Und ab dann diese Inspiration von diesen Menschen, wo du sagst, ach, die strengen sich ja gar nicht an. Mhm. Und du hattest das beschrieben, du hast sie beobachtet, dass es denen nicht gut geht oder dass es nicht so erstrebenswert ist.
Ach, das ist mit dem, dass ich kein, nicht so ein
Job kein Studium oder kein, so. Genau, so ein, war das, wie kann ich mir das vorstellen, ist das so eine, war das sehr auffällig bei deinen Eltern, dass du das, also diese Vision, normalerweise startet man ja, okay, das sind meine Bezugspersonen, die haben mich geboren und ich imitiere das einfach. Und ab wann stellt man das in Frage und gibt es Schlüsselerlebnisse? Ich weiß noch nicht genau, wo ich hin will.
Ja.
Falls du eine Antwort hast, wenn nicht, gehen wir in eine andere Richtung.
Also ich glaube generell mit diesem, das Imitieren, was die Eltern machen, da hatte ich auch ein paar Mal irgendwie drüber nachgedacht und habe mich überfragt, weil man hört ja eigentlich, finde ich, voll auch so dieses Ding, dass wenn die Eltern irgendwas Anständiges machen, dass man dann so vor allem als Teenie vielleicht revoltiert und dann was ganz anderes macht. Und dann habe ich überlegt, was ist das denn, wenn deine Eltern irgendwie was in Anführungsstrichen Cooles machen, so Tätowierer sind, Musiker sind oder so, geht man dann halt und sagt, fuck it, ich studiere jetzt BWL, so weil es halt was Konträres ist. Und ich glaube, ich kenne jetzt auch gar nicht so viele Leute, die dann halt irgendwie so dieses Nachahmen-Ding machen, weiß ich nicht. Ich glaube, bei mir war das eher ein Ding, ich kann jetzt nicht sagen, ob sie nicht doch glücklich gemacht hat, aber es waren auf jeden Fall halt Fulltime-Jobs und ich glaube, so diese Work-Life-Balance hat da vielleicht gefehlt. Ich glaube, wenn man so gemacht hätte und dann halt vielleicht mehr dafür gearbeitet hätte, um mehr Zeit zu haben, dann wäre es was anderes gewesen. Aber andernfalls gab es halt einfach diesen Kreislauf, den man sehen konnte, dass man halt mehr arbeiten musste, um am Ende einfach irgendwie mehr zu arbeiten. Und es hat halt irgendwie nie aufgehört. Und ich glaube auch so dieses Gefühl, dass man denkt so, okay, das mache ich noch und dann habe ich schön und dann lasse ich es mir gut gehen. Und dieser Punkt ist immer weiter zurückgerutscht. Und ich meine, ich muss sagen, ich habe halt auch so ein bisschen so einen Strang in mir, der halt andersrum gesagt, ich habe jetzt auch nicht eine wirklich gute Work-Life-Balance. Ne? Das Ding ist aber, wenn man Tätowierer ist, dann kommt das halt nicht so rüber. Also, weil man im Endeffekt ja immer noch, also Tattoos machen macht Spaß, in Tattoo-Studios rumhängen ist cool, zeichnen ist super. Das heißt, wenn man dann am Ende halt irgendwie am Wochenende auch nichts macht, außer halt arbeiten und zeichnen, dann kommt das aber eher rüber auf so eine nerdy, ach guck, die sitzt zu Hause und zeichnet, denke ich von wegen, wow, die ist halt einfach
dann immer noch im Office. Dann denkt keiner an Burnout sozusagen,
Genau, und also den Strang habe ich halt auch noch, aber es macht halt mehr Spaß im Tattoo-Kontext als halt in so einem, weiß nicht, regulären Job, glaube ich. Auch wenn es am Ende vielleicht, kann man drüber streiten, ob das jetzt dann viel gesünder ist,
Ja, die interessante Frage ist ja dann eigentlich, ob man das Was adaptiert man vielleicht nicht, aber wie adaptiert man am Ende vielleicht doch, so wie bei Beziehungen, wo man früher dachte man ja immer, ah ja, du suchst dir dann Männer oder Frauen wie deinen Vater oder deine Mutter, aber das ist ja gar nicht, du suchst dir ja eher eine Person, die dir das gleiche Gefühl vermittelt, wie dein eines oder anderes Elternteil, was gar nichts mit dem Geschlecht dann in dem Fall zu tun hat, sondern nur genauso, wie ich mich da gefühlt habe, fühle ich mich in der jetzigen Beziehung oder so. Und vielleicht ist es eben eher auch, man muss eher darauf aufpassen, dass man dann nicht ins gleiche Wie gerät, als dass man jetzt nicht genau das gleiche als Job macht.
Ja.
Man kann auch Burnout kriegen als Tätowiererin sozusagen, ne? Oder hatten ja hier schon auch schon viele.
Man kann auch diese ganzen Glaubenssätze halt auch ins Tätowieren mit reinnehmen. Total. Dieses von wegen, man muss mehr machen und fleißig sein und
nicht Frau sein, keine Ahnung.
Genau.
Sehnenscheidenentzündung auch aushalten und so weiter.
Ja. Und manchmal fällt einem das auch erst später auf, dass man zum Teil auch einfach sehr toxische Glaubensansätze mit reinnimmt. So. Und ich glaube, voll oft wird man ja auch konfrontiert, vor allem mit Leuten, die also Kunden oder so, die halt einen anderen Alltag haben, andere Berufsumfelder oder so, wo es ja immer noch voll darum geht, um dieses so Sachen durchziehen-Ding. Was, wenn nicht so eine Mentalität ist, wenn man halt meinetwegen einen Job hat, weil man sich damals für irgendein Studium entschieden hat, und dann macht man diesen Job. Und man ist unzufrieden und unglücklich. Und dieses Ding dahinter, dass man es aber durchziehen muss, weil sonst ist man ja irgendwie ein Versager oder man ist faul oder so, das finde ich halt total absurd, weil es ja eigentlich viel anstrengender wäre und viel mutiger, nochmal was zu ändern.
Voll.
Aber irgendwie ist es ja auch so verankert, man muss halt einfach Sachen durchziehen. Und das finde ich, ich weiß nicht.
Aber davor, glaube ich, schützt euch euer Beruf auch nicht, dass man genau das gleiche Ding reingeraten kann.
Nee, schützt nicht, nee.
Kann auch sein, dass man immer Tätowiererin sein wollte und das jetzt durchzieht, obwohl man irgendwann nach 2 Jahren merkt, ich bin das gar nicht oder so.
So könnte man
bestimmt. So rum könnte es ja auch mit einem Fancy-Job.
Ja, auf jeden Fall.
Können einen diese Sachen ereilen, glaube ich, alle.
Also ich meine, beim Tätowieren gibt es halt so viele Sachen, die mich da irgendwie ranbinden. Das heißt, da würde ich mich jetzt nicht sehen. Aber auf jeden Fall so dieses Ding, was ich jetzt auch ein bisschen ironisch finde, dass man sich früher gedacht hat, oh fuck it, ich will jetzt eh nicht irgendwie, keine Ahnung, Medizin studieren oder sonst irgendwas machen. Und am Ende habe ich jetzt halt keinen 9-to-5-Job oder so, aber ich bin halt eigentlich so konstant am irgendwas machen. Das ist jetzt auch ja nicht so das gewesen, was man sich vielleicht früher gedacht hat, dass man jetzt einfach irgendwie viel mehr und gar nicht aufhört zu arbeiten.
Und mit einer Selbstständigkeit ja auch nochmal viel Verantwortung dann tragen muss für sich.
Es gibt ja trotzdem auch krass was zurück.
Ja.
Und ich glaube, daran merkt man dann auch, dass es halt auch irgendwie so der richtige Job ist. Und klar, es kann ja sein, hatten wir vorhin drüber geredet, so dass man irgendwie nächste Woche in einem Jahr, was auch immer, irgendwie Sachen ganz anders sieht. Aber ich finde, daraus merkt man, dass es so einfach der richtige Job ist, weil es ja schon echt ganz schön viel Struggle gibt und vor allem halt auch mit so ein bisschen Tattoo-Flaute gerade und sowas. Und wenn man dann noch denkt, fuck it, aber es ist halt voll wert, dann weiß ich nicht, da bleibt man ja auch dabei. So, oder beim Selbstständigsein und beim sich dadurch strugglen durch irgendwelche Slow Seasons und sowas. Weil halt einfach am Ende, dann sitzt man halt da, hat einen Termin gemacht und ist richtig froh über das Tattoo und der Kunde freut sich irgendwann so, ja fuck it, das ist doch, deswegen macht man es ja auch irgendwie.
Oh, voll.
Das ist auch gemerkt, ne?
Das Ende ist,
ja.
Ne? Oh, nach, ich hab mich nur
aber das war doch perfekt.
Ja, ich habe mich nur über die Erkenntnis gefreut. Aber wozu eine Krise da ist, ja. Na gut, dann ist das das
Ende. Nein, wir fragen doch eh noch unsere Späße gleich ab. Ja, wir kommen zum Ende. Wenn man bei dir einen Termin hat, wenn dir noch was einfällt, ich habe noch nichts gestoppt.
Ich habe nur Angst, dass es zu Ende ist.
Ja, es geht wir sprechen noch über die richtig interessanten Sachen draußen jetzt noch 5 Stunden.
Aber das ist wieder eine neue Szenerie.
Wenn man von dir eine Tätowierung haben möchte, dann schreibt man dir bei?
E-Mail oder Booking-Form. So.
Das sieht man aber bei Instagram alles, was man tun muss.
Genau, und da steht auch ganz dick, keine DM schreiben. Weil ich damit dann irgendwie auch voll überfordert bin. So.
Also ihr findet Sophia unter Stick and Choke. Genau, da steht alles.
Also Stick and Choke, da gibt's ein Instagram und Tree
und sowas alles. Ja.
Genau, und Website ist ja auch einfach stickandchoke.com, gibt's auch seit diesem Jahr. Und halt dieses keine DM-Ding, also DMs-Ding, das finde ich halt, also ich finde das manchmal ein bisschen weird, aber mir hilft das halt auch wirklich ungemein, diese Neutralität zu bewahren oder eben Ich finde es total super, dass beim Tätowieren voll oft irgendwie so sehr persönliche Sachen entstehen können oder auch E-Mails vielleicht auch so sehr persönlich sein können. Aber weil ich das halt einfach nicht schaffe mit so viel Menschenkontakt oder so viel Kundenkontakt und das dann auch immer auf so einer Tiefe, finde ich super, wenn halt E-Mails oder am besten noch so ein Booking-Form einfach so straight up, okay, ich hätte gerne das oder das ist so meine Idee. Oder wenn man noch nicht weiß, was man möchte, auch okay, halt einfach nur irgendwelche Bilder, die man cool findet und irgendwelche Rahmenbedingungen und dann kann man halt damit arbeiten.
Ja.
Weil das dem auch einfach so diese Struktur wieder gibt, die dann super ist. Und genau, deswegen bin ich dann irgendwie so ein keiner DM-Mensch, nicht weil ich irgendwie Menschen blöd finde oder so. Das tut mir immer auch total leid. Aber genau, da habe ich halt einfach irgendwie nicht so das Hirn für, die Capacity für. So.
Also keine DM, sondern eine E-Mail oder wie sagst du, Bookform?
Bookingform.
Bookingform.
Buchungsformular.
Ach so, Bookingform. Naja, mit dem Englisch habe ich ja nicht so. Aber trotzdem hast du die Einladung von uns bekommen über DM.
Ja, aber wenn man Leuten folgt, dann geht das ja auch nicht in den DM-Requesting. Ich meine, ich schreibe ja auch ab und zu mal DM halt so mit Freunden oder so Kollegen oder Aber wenn halt andere Leute schreiben, dann ist es halt im Request-Folder, den gucke ich halt dann nicht wirklich nach. Und das Ding ist, ich bin eigentlich, das kann ich gerade eigentlich gar nicht sagen, weil ich voll viele Menschen habe, wo ich gerade voll schlecht zurückschreibe, aber eigentlich bin ich ganz gut da drin, im Menschen zurückschreiben. Aber auch nur, wenn es sich wirklich so minimiert auf gute Freunde, Familie, keine Ahnung was.
Ja.
Und durch die letzte Woche bin ich halt so doll hinterher. Und wenn man einmal anfängt, da nicht hinterher zu kommen, dann, weiß nicht, gehen die Nummern einfach hoch neben Instagram und Telegram und keine Ahnung was.
Ja.
Und dann fühlt sich das halt an wie eine Aufgabe. Und ich versuche das dann einfach zu minimieren, weil diese ganzen roten Punkte auf meinem Handy stören mich halt komplett. Und E-Mails ist, finde ich, eher so ein Ding, da kann man das halt aufsparen, für wenn man wirklich sich die Zeit dafür rausnimmt. Und ich finde es nämlich sonst auch voll unfair, wenn so Privat und Arbeit sich teilt. Und es sind ja auch nicht alle DMs, die man kriegt, dann Buchungsfragen. So voll oft wird man auch nur gefragt, was für Nadeln benutzt du oder so. Und das ist ja trotzdem auch Zeit, die man nehmen muss.
Mhm.
Und ich finde es ja auch so schon gemein manchmal, wenn Freunde einschreiben und man, obwohl man sich halt darüber freut und man mag die voll gerne, aber manchmal kommt so dieses Gefühl von wegen, oh fuck, ich muss jetzt antworten.
Ja.
Und das ist wie eine Arbeit oder wie ein Task. Und das finde ich auch voll unfair den Leuten gegenüber. Und ich finde, wenn man jetzt einfach so ganz viele noch so basically private Nachrichten kriegt von Leuten, die man nicht kennt, von Kunden, das übersteigt dann einfach alles irgendwie, glaube ich.
Genau. Verstehe ich. Das versteht Sebastian nicht.
Doch, ich habe verstanden, die roten Punkte. Das ist auch, fühlt sich gar nicht gut an. Deswegen wird es bei mir zwanghaft ab. Aber ich war noch nie.
Du hast zwanghaftes Abarbeiten.
Und es würde bei mir nicht auf diese hohe Zahl kommen. Aber ich habe gerade überlegt, wie sich es anfühlen würde, wenn da eine hohe Zahl stehen würde. Das würde, das ist nachvollziehbar. Ich das erdrückt. Auch wenn da tolle Anfragen, tolle Menschen sind, man würde einfach, oh Gott.
Ja, man muss halt nur einmal so dahin kommen durch irgendwas. Sei es jetzt irgendwie, man ist mal krank oder keine Ahnung.
Voll.
Und wenn man einmal auf diesem Punkt ist, wo es nicht irgendwie jede Woche wieder auf Null geht, dann wird es halt immer schlimmer. Und da muss man sich halt echt bemühen, dass es nicht irgendwie so ein Ding wird, wo man einfach dann am Ende gar nicht mehr drauf guckt und dann nicht mehr die Kontrolle drüber hat.
Das stimmt. So, Freunde.
Tschüss.
Hast du noch was?
Nein, doch, ich zieh doch jetzt nicht nochmal, das habe ich schon mehrmals probiert, jetzt nochmal was hochzuziehen. Der Kreis ist geschlossen.
Ja.
Der magische Kreis.
Der magische Kreis ist geschlossen. Danke, dass du da warst,
Sophia. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Danke, dass ich hier sein konnte.
Gerne.
Ja.
Schlaft schön. Fahrt schön vorsichtig Auto. Also Mutti-mäßig, ne?
Meine Mutter hat es auch heute gerade zu mir gesagt.
Ja?
Und ich sage so, interessiert dich jetzt wirklich?
Kommt gut an. Kommt gut an.
Einfach so eine maschinellen Sätze.
Okay, das war jetzt der
Cut.
Okay.
Augen zu und durch ist eine Produktion von Here and Now Studios. Executive Producers sind wie immer Sebastian Domaschke und ich, Antonia Polkin. Line Producer und Redaktion auch Sebastian Domaschke und Antonia Polkin. Ciao.